ESP Guitars präsentiert
Dear of the Dark.
Also der war 2 Jahrgänge über mir. Dann war er 1 Jahrgang über mir und dann war er im selben Jahrgang. Also Grüße an Nils gehen raus, es lag nicht an mir.
Hallo.
Simon, frisch rasierter Schädel, da treffen sie sich wieder. Ja, die Gewalttäter-Podcast, da sind sie zusammen. Schön, dich zu sehen. Wie geht's heute? Es ist, ganz kurz Disclaimer, welcher Tag ist heute? Irgendwann Anfang Juli ist es.
Dienstag, 9. Juli.
Wie ist das
Juli.
Wetter? Ist schon zu heiß für dich, ist latent genervt aus, wie immer. Aber
kann man wohl laut sagen. Es sind 38 Grad gewesen gestern, heute werden es 37.
Alter.
Kannst du auf jeden Fall in der Pfeife rauchen und dann direkt in den Fluss schmeißen, das Wetter.
Das gefällt dir natürlich nicht so gut,
nee.
Die Hitze und Freude der Nachbarn, die in Badehosen auf den Straßen tanzen, so stelle ich mir das vor.
Ja, ach, ganz so schön ist es auch nicht in Portland, nee. Aber es ist heiß, immerhin ist es nicht schwül. Den Unterschied merkt man trotzdem sehr. Also ich gehe raus und denke so, alter Hahn, ganz schön heiß, aber ich schwitze nicht nach 3 Sekunden und klebe nicht. Das Kleben ist eigentlich das Allerschlimmste, oder? Das klebrig sein?
Das klebrig sein ist, ich würde sogar so weit gehen und sagen, das schmierig sein ist das Allerschlimmste im Leben. Gibt's ja viele, viele Menschen unter uns. Aber das klebrig sein ist auch echt nicht ohne. Ich stehe auch nicht drauf. Also, weil hier ist natürlich jetzt im Juli, es ist also Luftfeuchtigkeit 100%. Ne? Das ist, erzähle ich oft, aber du machst die Tür auf und läufst in so eine Wand.
Ja.
In eine Wand aus warmer, also Urin.
Gas. Es ist richtig so ein Gaszustand,
ja.
Oder? Eigentlich. Hitzegas.
Ja, halt so eine Urintemperaturwand. So,
ja,
muss man sagen. So genauso viel. Ist ja auch so, ne? So was ist die durchschnittliche Körpertemperatur? So plus minus 37 Grad.
Mhm.
Und genau das ist hier halt immer. So, ne? Plus minus 37 Grad plus 100% Luftfeuchtigkeit. Ja, du bist der wandelnde Klostein, so fühlt man sich.
Du bist quasi, du bewegst dich durch Pisse. Muss man einfach so sagen.
Ja, aber das ist natürlich Story of my life. Das ist mein ganzes Leben schon so und ich habe nicht im geringsten vor, das jemals zu ändern.
Ja, das kennt man ja nicht anders, ja.
Ey Simon, bevor wir uns hier wieder in privater Scheiße verfangen, wir haben heute so viel auf dem Zettel, so viel vor. An dieser Folge haben wir relativ lange gebastelt, nicht nur irgendwie in der Vorbereitung, in unseren Redaktionssitzungen im Vorfeld, sondern natürlich auch kopfmäßig. Eins vorab, kleiner Spoiler hier schon mal, wir haben Gäste dabei, die wir vorher aufgenommen haben, die werden wir als Einspieler reinspielen, weil natürlich es geht um ein Thema, da haben nicht nur Simon und ich was zu sagen, ausnahmsweise, sondern auch mal andere Menschen. Deswegen haben wir gedacht, hören wir uns doch einfach mal in unserem Freundes- und Bekanntenkreis um, wie die Meinungen so sind. Die sind unterschiedlich und das ist auch gut so. Aber bevor das alles losgeht, schulden wir euch natürlich erstmal wieder eine richtig schöne Tresengespräch, eine gute PayPal-Kneipenrunde. Und ich glaube, Simon hat sich die Arbeit gemacht und eure ganzen Schandtaten hier schon mal zusammengetragen. Ist das korrekt soweit?
Das
habe man.
Ist korrekt. Schandtaten trifft es. Es sind einige zusammengekommen.
Ich habe jetzt schon Angst, ey.
Da freut man sich. Ja, es ist eine lange Liste. Fangen wir doch einfach mal an mit Julian Lob oder Julian Loop. Wie auch immer.
Ja.
Sein DJ-Name ist Julian Loop wahrscheinlich. Abermals ein Obolus, damit es an Groschen in der Senf-, Esel- und Getränkekasse nicht mangelt. Jedes Mal, wenn eure Stimmen aus den Lautsprechern schallen, geht eine senfgelbe Sonne am Firmament auf und leuchtet über allen Ländern und noch darüber hinaus. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um ein paar geburtstägliche Grüße für meinen lieben Freund und Schnapphahn Ike C. aus Hamburg in die Runde werfen. Ike, lebe lang, schnell und heftig und lebe in der Gewissheit, dass dieser ordentliche Geburtstagsgong den Bocki-Kocher vor Freude zum Glühen bringt. Lieber Hanno, lieber Simon, ihr seid großartig, passt auf euch auf. Viele und liebe Grüße aus Kiel. Ja,
Mensch, also erstmal Grüße an Ike, würde ich sagen. Wie schreibt sich Ike? Wie Ike Turner?
IKE.
That's good old Ike, Ike Turner. Ja, also beste Grüße gehen raus. Na, natürlich und auch besten Dank für deine löblichen, schönen Worte, Mr. Loop, Lob. Ja, das geht natürlich runter wie Öl, Simon, ne? Wenn man so gemocht wird, das ist ja für mich eine ganz neue Sensation, so ein ganz neues Gefühl, so auf einmal gemocht zu werden. Lass die Korken knallen, du weißt, wie es läuft. Alles klar, danke für deine Spende auch und für die Geburtstagsgrüße natürlich.
Theorie, der Geburtstag ist wahrscheinlich schon ein bisschen her, aber herzlichen Glückwunsch nachträglich. Daniel
ja,
Musiol.
Ja, kommt ja nächstes Jahr hoffentlich wieder einer.
Genau, Daniel Musiol. Moin, ihr Flitzpiep, mir eine kleine Spende für die Bierkasse. Macht weiter so. Anbei ist mir aufgefallen, dass einer eurer Einspieler sich hart nach Blacklist von Exodus anhört. Beste Grüße aus Bremen, Prost. Gut möglich.
Exodus war auch einer der ersten Kapellen, die ich damals mit Buzzy auf dem Schirm hatte, auch aus der Plattensammlung von seinem verrückten Onkel. Fand ich ziemlich geil, so mit 11, 12. Dann total den Überblick verloren, lange nicht gehört. Das spricht natürlich für deine Thrash-Metal-Qualitäten, Thrash-Metal-Gitarristen-Qualitäten. Denn Simon ist natürlich, um das hier nochmal ganz klarzustellen, für die meisten der geilen, also für die Einspieler, die wirklich geil klingen, ist Simon verantwortlich.
die nach Metal klingen. Zumindest.
Ja, besten Dank soweit. Grüße gehen raus nach Bremen, die beste Stadt der Welt, wissen wir alle.
Tobias Obern, für den Ibis-Budget-Kollegen Hanno oder Ibis-Budget.
Oh. Ich habe schon, sag ich gleich was zu.
Dem NoFX in Köln hoffentlich genauso gut gefallen haben wie mir. Grüße aus dem schönen Mahl, das leider direkt neben Gelsenkirchen liegt.
Ja, den Kollegen, wie heißt er nochmal? Sagen wir den
Tobias
Namen, Tobias?
Tobias Obern.
Tobias, Alter, Tobias.
Urban.
Urban Tobias. So, den habe ich tatsächlich getroffen. Ich war beim NoFX-Konzert in Köln mit ein paar Kumpels und sind wir, wie sich das standesgerecht gehört, ins Hotel eingestiegen. Du guckst gerade komisch. Der Hund rastet im Hintergrund wieder aus.
Wunderschön.
Weil irgendjemand die Dreistigkeit hat, bei mir an unserem Haus an der Straße vorbeizulaufen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Also zurück nach Köln. Und da wurde ich angesprochen, als ich gerade beschämt in das Ibis-Budget eingesteckt habe, ob ich denn Hanno sei vom Gear of the Dark Podcast. Und dann haben wir uns am Tresen, leider nicht am Kneipentresen, sondern am Hotel-Check-In gut unterhalten. Toller Typ, der Tobias. Grüße gehen raus. War schön, dich kennengelernt zu haben. Dein Freund natürlich auch, dein Kumpel. Das Konzert war geil. Die erste Hälfte, die zweite Hälfte fand ich ehrlich gesagt so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Das war so das letzte Konzert. 40 Jahre NoFX. Die erste Hälfte nur die Hits und bei der zweiten Hälfte, dann haben die auch tatsächlich eine Pause gemacht, hatte man so das Gefühl, ja, die müssen jetzt auch nochmal so ein bisschen, weil wir sind ja auch noch relevant nach 1996 halt auch noch so ganz viele andere Sachen spielen. Kann man ja auch machen. War dann irgendwie so ein bisschen langatmig und dann auch irgendwie das Ende kam dann ganz knapp und überraschend. Ich muss sagen, mir hat die erste Hälfte deutlich besser gefallen, muss ich ganz klar sagen. Und ich bin als großer, ich mag NoFX, bin jetzt aber auch kein Riesenfan, sondern bin in erster Linie wegen meinen Kumpels mitgefahren. Hatte trotzdem einen schönen Abend mit meinem Kumpel Buzzy, Flo, Lars und Jörner. Grüße gehen raus. War dann aber auch froh, wir haben festgestellt, ich bin auch so nicht so ein Typ für so Tagesausflüge, ist mir viel zu anstrengend, ich bin zu alt. Also Tobias, Grüße gehen raus, danke für die Pinunsen.
Frank Buhl, hallo ihr Lümmel.
Frankie.
Von der letzten Schulbank, hier 7,77 €. Ja, ich habe die Spendierhosen mit den ganz großen Taschen an.
Hört.
Für ein Vollrauschen-Stereo. Genau, auch ich habe vor Äonen dieses akustische Kleinod mit den Ärzten, den Surbiers, ZK, ETC konsumiert. Grüße an Freund Max von Seething Sky, der mir GOTD ans Herz gelegt hat und meinen Kollegen Dave, an den ich die Fackel weitergereicht habe. Fetten Dank an euch, dass ihr euch die Zeit für den geilsten aller Podcasts nehmt. Er zaubert mir definitiv immer ein fettes Grinsen ins Gesicht. Weiter so.
Also heute, Simon, ist er wirklich, geht runter wie Öl. Ne? Das ist so ein bisschen, also so, fühlt sich schon gut an. Also danke für all die Liebe. Und wir freuen uns natürlich und genau, du machst das ganz genau richtig. Erzählt allen Leuten, die es wissen wollen oder nicht wissen wollen, von diesem Podcast. So, ne? Wir hören immer gerne, wenn es den Leuten gefällt. Also besten Dank und besten Dank für deine Spende.
Gute Idee auch vielleicht für einen Spendenkommentar, einfach mal alle Namen auflisten von den Leuten, an denen ihr den Podcast empfehlt. Dann können wir
setzt den Leuten jetzt keine Flausen in den Kopf.
Jens Meyer, ein sehr bodenständiger Name. Jens Meyer.
Jens Meyer ist auf jeden Fall ein Undercover-Cop, da kannst du fest von ausgehen. Oder so ein Alias-Name, wenn ein Politiker im Puff absteigt.
Ja, und ich würde sagen, es ist auch so ein bisschen so, Also ich will mich jetzt natürlich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber es ist vielleicht auch so ein
bisschen so ein
Hint darauf, in welchem Alter unsere Zuhörerschaft ist. Denn ich glaube, niemand, der 17 ist jetzt, wird von seinen Eltern noch Jens genannt. Ja.
Ah, you never know, keine Ahnung. Man wundert sich. Also man hat schon Pferde kotzen sehen, aber ich habe nichts gegen Jens. Ich mag den Namen Jens.
Ich
das
auch.
Ist so richtig solider Name. So
absolut.
Jens. Tag Jens. Na Jens, wie geht's? Na Jens, wieder nur eine 4, ne? Mach, musst du nächstes Mal besser üben. Das ist so ein Name, den hört man so ganz oft im Leben so. Na Jens, Jens, nimm die Finger da raus.
Hat man früher auf jeden Fall oft gehört. Jens ist der Typ mit dem Moped aus der Nachbarstraße.
Auf jeden Fall, ich habe auch einen Jens, Jens, ich sag den Nachbarn jetzt nicht mal, Nachnamen nicht, meine Freunde wissen, um welchen Jens es sich handelt. Der war der erste Typ, den ich gesehen habe in der 6. oder 7. Klasse mit einem Cannibal Corpse Shirt.
Oh.
Der ist dann auch relativ, ja, der hatte, also ich will jetzt nicht sagen einen am Helm so, aber der auf jeden Fall erlebnisorientierter Jugendlicher, so, der hat der ein oder andere Scheiße angestellt, so, ja, Grüße gehen raus, unbekannterweise hätte ich fast gesagt. Ich glaube nicht, dass der noch oft an mich denkt. Ja.
Ja, wer weiß. Vielleicht
also Jens, was sagt Jens denn so?
Jens Meier sagt, moin moin ihr beiden, eine kleine Spende, damit ihr euch einmal richtig den Helm lackieren könnt. Gruß, Buxte.
Machen wir,
genau.
Ja, siehst du. Apropos alle Leute auflisten, so, ne? ich gucke jetzt gerade in Echtzeit, so, ihr müsst uns bei den, ich sag das immer wieder, aber es ist wirklich, wirklich wichtig, ihr müsst uns bei den gängigen Portalen mit guten Reviews bewerten, damit wir auch algorithmustechnisch bei den Leuten eingespielt werden, die vielleicht weder, leider nicht mit euch befreundet sind, aber eventuell von Gear of the Dark hören sollten. Beim Anbieter mit dem sehr, sehr großen S und den sehr hohen Preisen zum Beispiel, fehlen noch genau 10 Stück zu 1.005-Sterne-Bewertung. Also das müssen wir ja bis zum nächsten Mal hinkriegen. Also wir sind bei 990, das kriegen wir noch hin. Die 1.000 kriegen wir voll. Also wir freuen uns über jeden und jede natürlich, insbesondere die dabei sind. Simon, mach bitte weiter.
Peter Lemmen, danke für extrem gute Unterhaltung und viel Inspiration bezüglich Gear und Senf. Könnt ihr bitte, bitte nach Mannheim auf den Guitar Summit kommen, damit wir das Bier dort im Dorinth an der Bar leicht vernichten können? Bietet doch eine Masterclass an, ich würde kommen.
Ja. Also es ist nicht so, dass es nicht Gespräche gegeben hätte. Also so weit, also so, das ist, it's fair to say. Mhm. Also die Idee war eigentlich, das sagen wir jetzt einfach mal, dass Simon und ich da hätten, also es gab Gespräche, dass Simon und ich da eventuell mal uns live-podcast-mäßig beteiligen am Guitar Summit, an der Guitar Summit, dem Guitar Summit, ist auch egal. Und naja, irgendwie war es zu kurzfristig der große Gitarrengipfel und es wird jetzt leider nicht dazu kommen. Am besten macht ihr mega Stress und sendet ganz viele trauernde Fanbriefe mit Tränen geschrieben. Vielleicht klappt es ja dann 2025 oder so, aber es war terminlich ein bisschen schwierig, weil das Ding ist, ihr wisst ja selber, wie das auf so einem Ding läuft, so, ne? Jeder hat einen Stand und dann gibt es da, so, weißt du, dann guckst du 5 Minuten da, guckst du 10 Minuten da. Wenn wir ein Programm auf die Bühne bringen, was dann 90 Minuten oder so geht, wir wollen dann natürlich auch die Leute halten und wollen die Leute unterhalten. Und das geht natürlich nur, wenn da auch so ein bisschen Ruhe im Puff ist und so. Also ja, also vielleicht bedarf es dann doch ein bisschen anderer Planung, was das angeht. Die gute Nachricht bei der ganzen Geschichte ist natürlich, dass Simon und ich uns sehr, sehr doll damit auseinandergesetzt haben, wie und wo und wenn und überhaupt wir das überhaupt mal auf die Bühne kriegen können. Und da sind wir zumindest ein Stück weitergekommen. So viel kann und darf gesagt sein. Also wir arbeiten Hochtouren dran und wenn es nicht Mannheim wird, dann irgendwo anders hoffentlich.
Dann wird es Frauheim.
So sieht's aus.
Überlegst du denn trotzdem vielleicht zum Guitar Summit zu gehen, Hanno, oder wie ist das?
Also die Chancen bei mir stehen sehr, sehr gut, dass ich da bin, weil ich bin in Deutschland, um Videos zu drehen und solche ganzen Geschichten. Und es kann sein, dass ich einen Abstecher mache. Dann möchte ich aber auch, dass mir im Dorinth ganz herzlich einer ausgegeben wird.
Ja, ich plane nämlich auch einen Deutschlandbesuch für den Herbst und kann sein, dass ich das auch noch irgendwie hinkriege. Vielleicht sind wir einfach da und saufen. Also ich meine.
Ja, oder bringen einfach ein Megafon mit. Dann gibt's den Podcast auf jeden Fall.
Meet and greet in einer Bar und ihr gebt aus.
Also wenn wir beide wirklich auf dem Guitar Summit landen, so, ne, dann möchte ich, dass es auch so wird, als wären wir so 15-jährige YouTube-Influencer. Dann möchte ich so, dass das so, sich so Scharen von so prolligen Jugendlichen, also das seid ihr dann, ihre liebe Hörer und Hörerinnen, um uns scharen. Dann möchte ich ganz viele Fotos und dann so, dass ihr uns an den Klamotten zerrt und uns Bier mit dem Trichter einflößt. So stelle ich mir das vor.
Ja, ich mir auch. Also mal schauen, okay. Vielleicht klappt's ja. Weiter geht's mit Sascha Bohnenberger. Auch ein schöner Name. Nicht zum das ersten Mal gelesen. Ist
doch auch wieder so ein inoffizieller Mitarbeiter, so ein Stasi-Name. Das kann so, heißt doch keiner.
BND, Sascha Bohnenberger vom BND.
Ja, ganz genau. Hanno, nimm die Hände aus der Hose, der BND guckt zu.
Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ach hier, statt Saufsprüchen gibt's jetzt eine Lebensweisheit. Scheißt euch selbst in den Garten, dann denken Einbrecher, ihr habt einen riesigen Hund. Mein Kumpel Mario ist und bleibt der hässlichste GOTD-Fan überhaupt. Das muss man auch erstmal schaffen. Bautzner Senf till death.
Ja, also wir wissen nicht, wie hässlich wirklich er ist, aber wir glauben dir das jetzt erstmal.
Auf jeden Fall, Alter.
Grüße gehen auf jeden Fall raus an euch beide.
Ja, heftige Mettwurst ist der hässliche.
Heftige Mettwurst. Heftige Mettwurst.
Dominik Klimat. Long time no Spende, aber jetzt ist es mal wieder an der Zeit. So you can rock and roll all night and party every day. Danke für die wundervollen Stunden, bester Unterhaltung und bis ganz bald im realen Leben, wenn ihr endlich euren Live-Podcast macht. In inbrünstiger Liebe, Dominik aka Hahnfried.
Da siehst du, good old Hahnfried, Alter.
Ja.
Alte Leiter.
Jan Loges, hier, damit ihr euch den Vollkornsprudel ins Feinkostgewölbe kippen könnt. Ich weiß, ist geklaut, aber dafür lustig. Gruß aus Twistringen. Alter, wo ist denn, warte, muss ich jetzt mal kurz auf Google
Twistringen, das ist doch auch bei Bremen irgendwo.
Twistringen, Germany. Kann ich dir gleich sagen, ob das irgendwo bei Bremen ist. Du denkst wohl, dass alles irgendwo bei Bremen ist. Naja, es liegt zwischen, es ist irgendwo bei Bremen, ja. Hast du recht gehabt. Twistringen. Weiter geht's mit Oliver Metzke. Hallöchen, diesmal spare ich mir besser die schlechten Witze und versuche es ein wenig konstruktiver. Wie wäre es mit einer Folge Bands, die live ein Kracher sind, aber auf Platte nicht so richtig zünden und oder umgekehrt? Grüße, Ole.
Finde ich kein schlechtes Thema, lieber Ole. Haben wir sicher und da hier schon mal angekratzt, aber also man könnte es vielleicht. Ja, wir haben, glaube ich, mal darüber gesprochen, so irgendwie so, auch immer nur angekratzt, glaube ich. Und wir haben so über Live-Platten mal eine Folge gemacht, die mir sehr gut gefiel. Aber und ich glaube, wir haben auch mal über die geilsten Konzerte mal gesprochen. Aber ich weiß nicht, ob wir mal so eine darüber gesprochen haben, so über die größten Enttäuschungen, die wir live erlebt haben. Keine Ahnung. Wir überlegen uns mal was.
Genau, machen wir so.
Danke für jeglicher Input ist natürlich immer gerne gesehen, gelesen und gehört.
So ist das. Daniel Molnar, Mahlzeit. Hier sind 2x666. Einmal zum Plörre kaufen, um in die Hirnauslaufrille Saufsprüche zu scratchen. Und einmal als Spende für die Saufsprüche LP. Braucht bei Licht betrachtet jemand sowas? Nö. Aber bei Licht betrachten ist Hippie-Scheiße. Heißt ja auch nicht Gear of the Light hier. Also her damit. Bin gerne bereit, so einen Teil vorzubestellen. Schön wäre eine 10-Inch-Doppel-LP. In senffarbenem Vinyl. Platte 1 Saufsprüche und Platte 2 Aufnahmen eurer kaputten Teenie-Bands. Dreckspistes, Senfspritze, Gebüsch oder wie die alle hießen. Grüße an Christoph, Juri und Jenia Möbus. Oder Jenia Möbus. Jetzt könnt ihr euch wieder hinlegen. Ja, das würde ich gerne tun.
Ja, machen wir dann so. Ja, geil. Also, ne, klar. Also, wenn umso mehr Leute sagen, so, dass, also, wir machen vielleicht, wir sag mal so, wenn irgendwie, was weiß ich, 200 Vorbestellungen kommen, dann gehen wir in die Vinylproduktion.
Ja, dafür müssen wir allerdings eine Vorbestellung koordinieren. Anyway, machen wir vielleicht auch. Martin Beutler, hallo ihr zwei Süßmäuse. Anbei nach langer Spendenpause wieder etwas Klimpergeld, um ordentlich den Gerstensaft wieder zurück ins Fass zu pressen. Alternativ darf sich für das Geld auch ein Tankstellenfasan mit literweise Bautzner Senf in den Gierschlund gezogen werden. Beste Grüße und alles Gute. Tankstellenfasan gefällt mir richtig gut, muss ich sagen, ey.
Den kannte ich schon, Klassiker, ja.
Ja, der war mir nicht bekannt. Tim Harder, geiler Name. Nicht Tim Softer, sondern Tim Harder.
Always harder.
Wenn ihr den Podcast live auf die Bühne bringt, lasst ihr dann einen Spendenbeutel herumreichen. Jeder, der etwas hineinwirft, bekommt kurz das Mikro, darf aufstehen und was Lustiges sagen.
Auf gar keinen Fall, aber die Idee ist gut, die Welt aber noch nicht bereit.
Ja, auf jeden Fall. Jens Krause, der gute alte Jens. Mit dem
ach, good old Jens.
Noch Alter. So ein bodenständiger Jens, schon der zweite. Jens Krause, wie hieß der letzte? Ich muss noch mal kurz gucken. Jens Meier und Jens Krause, Alter, besser wird's nicht. Kennt ihr euch beide? Anyway, danke und herzlichste Grüße an Harbor in Timo und Larry Brandt. Das war's auch schon von Jens. Patrick Möhrs, ihr könnt nicht immer alles nur versaufen. Deshalb hier ein paar Taler für eure vierbeinigen Begleiter. Gönnt den Süßen ein paar Leckerlis oder so. Nach dem Esel-Podcast, jetzt der Hunde-Podcast, Gear of the Bark. Ja, Taler für die Hunde können wir gebrauchen. Wir haben sehr, sehr viel Geld für die OPs unserer kleinen Hündin ausgeben dürfen dieses Jahr. Ein schönes Loch im Konto. Aber was tut man nicht alles? Dafür haben wir jetzt ja Patrick Mörs, der Geld dafür spendet.
So sieht's aus. Patrick, danke, der noble Spender Patrick.
Genau. André Everding, moin ihr Dödel. Auf Locken ein paar Gelder, damit ihr euch schön mal einen hinter die Buche fichten könnt. PS, finde neben den starken Bildern von Gitarren auf Simons Insta ja die Begeisterung und die Fotos dazu für 190er oder E30 Schlitten fast noch toller. Swag, in Klammern jetzt hier den Dab machen. Grüße an meine Band Dethroned in Ruins, in Klammern obligatorische Werbung. Kuss auf die Eicheln, André.
Ja, André, der Kuss ist angekommen, fühle ich direkt.
Auf jeden Fall. Marcel Borchers, ich stehe hier gerade auf dem Ruhrpott-Rodeo und darf, in Anführungszeichen, den Auftritt von Bad Religion bewundern. Es ist bewundernswert, wie wenig Energie man auf eine Bühne bringen kann. Wenn ich einem gelangweilten Mathelehrer zuhören will, gehe ich mit meiner Freundin ins Bett. Alter Hane. Macht weiter so und immer eine Handbreit Pilzbier unterm Kiel.
Das ist aber, er geht ganz tief unter die Gürtellinie. Deine Freundin ist also Mathelehrerin. Ja, okay, hey. So wie hat jeder sein Los zu tragen, Mensch. Ja, also wir hoffen, dass sie nicht zuhört.
Letzter Kommentar, und es geht auch um Bad Religion, und zwar vom Focke Werner. Am 12. und 13. Juli spielen die Fantastitösen, muss wohl irgendwas Schlechtes sein, Bad Religion, zwei lange ausverkaufte Shows im Hamburger Docks. Jede einzelne wird sicher eine heftige Mettwurst. Ich freue mich schon sehr auf die Show am 13.7. Deshalb hier nochmal fix ein Obolus in die Kleingeldkasse, bevor ihr Kulturbanausen es euch mit dem angekündigten Sufferverriss mit Opa Werner verderbt. Ja, kannst du schon mal den Kalender dick anstreichen. Der Sufferverriss kommt definitiv. Und zwar richtig dick. Der kommt richtig mit dem Baseballschläger direkt vor die Rübe.
Ich weiß es ja noch gar nicht so, ne, weil ich habe mich mit der Platte gar nicht so weit auseinandergesetzt, aber wir haben ja versprochen, dass wir eine Kultklopper machen. Die Idee finde ich nach wie vor geil, mit Kultklopper, ja, eine Kultklopper-Folge zu machen mit Platten, denen wir generell extrem skeptisch gegenüberstehen. So, das ist eigentlich ein gutes Format und das kommt auf jeden Fall.
Ja, und damit sind die Spenden auch abgehakt. Die Bierkasse hat geklingelt.
Hurra! Ja, vielen, vielen Dank für euren Support. Ja, also immer weiter erzählen, dass es den Podcast gibt, immer gut bewerten, und wenn ihr wollt, fühlt euch frei, hier natürlich auch was in die Spendenkasse zu werfen. Der Wagen rollt, wir rollen jetzt auch volle Pulle direkt ins nächste Thema rein, denn heute haben wir endlich die Zeit gefunden, beziehungsweise in den letzten Wochen diese Folge mal anzugehen, die wir schon relativ lange in unserem Kopf rumkonstruieren.
Weit über ein Jahr, würde ich sagen.
Ja, so weit kann man fast gehen. Also, Thema heute, stirbt die lokale Szene? Geiler Einspieler, Butter und Made by Simon Heavyman.
Ja,
Simon, Alter.
Ja, wir haben uns lange wirklich lange den Kopf zerbrochen, wie man diese...
Den Wirsing gerubbelt, um endlich auf die Ideen zu kommen.
Ja, auf den Rettich gehobelt haben wir uns über ein Jahr. Nee, der Punkt ist, stirbt die lokale Szene, ist natürlich als Aufhänger durchaus reißerisch.
Reißerische Über, ja.
Natürlich. Und uns ist irgendwann aufgegangen...
Ja, dafür kennt man uns.
Uns ist irgendwann trotz unserer generellen Überheblichkeit aufgegangen, vielleicht sind wir auch ein bisschen out of touch, denn wir leben natürlich nicht mehr, wie soll ich sagen, in dem schönen Bett, was uns die Szene mal gemacht hat. Wir sind ein bisschen älter geworden und wollten natürlich sicher gehen, dass wir wirklich einen guten Abriss darüber bekommen, wie es eigentlich in der Szene so aussieht. Und deswegen haben wir uns, wie Hanno schon gesagt hat, ein paar Leute eingeladen.
Und die generelle Frage ist ja auch immer, Szene ist ja auch so ein Schlagwort. Das heißt zum Beispiel für Simon gegebenenfalls was völlig anderes als für mich und für unsere Gäste was völlig anderes als für uns und umgekehrt. Was wir damit meinen, ist halt auch eigentlich so ein bisschen mal so einen Überblick zu schaffen. Wie sind wir überhaupt, also ne, man kann ja Szene hier und da vielleicht auch einfach durch Subkultur ersetzen. So, ne? Szene hat ja immer so ein sehr, was sehr Ideologisches auch. Subkultur ist natürlich ganz klar. Für mich halt ist jeder Teil einer Szene oder einer Subkultur, der ganz bewusst nach etwas anderem sucht, was jetzt nicht irgendwie Riesenkonzerte irgendwie mit 1000, 2000, 3000 Leute aufwärts sind oder den ganzen Tag Radio läuft. Das kann ja wirklich alles sein. Das ist für uns natürlich interessant. Wir beleuchten so ein bisschen, wie wir selber irgendwie unseren Weg gefunden haben in eben diesem besagten Underground. Underground ist auch ein gutes Wort dafür hier und da vielleicht. Und ja. Ja, da kommen natürlich viele Fragen auf und wir wägen uns so ein bisschen durch. Wir werden zeitlich, wie sagt man, chronologisch sicherlich so ein bisschen hier und da springen. Deswegen nimmt es uns nicht übel, wenn die Folge vielleicht jetzt nicht perfekt chronologisch durchgetaktet ist, aber hier unterhalten sich ja in erster Linie zwei Freunde, die sich zu der Zeit oder in den Zeiten, über die wir größtenteils reden, noch überhaupt nicht kannten. Deswegen hoffe ich natürlich viel von Simon zu erfahren, was ich noch gar nicht wusste und vielleicht sogar umgekehrt.
Das hast du sehr schön gesagt, Hanno. Ja, auf jeden Fall sind, wir haben ja auch schon oft festgestellt, dass wir beide andere Szene-Sozialisationen haben, also oder unterschiedliche, sehr unterschiedliche, von daher.
Subkultur,
auch da, ja, Subkultur. Weißt du, wir haben uns auch in der Vorbereitung dieser Folge viele Begriffe an den Kopf geworfen. Irgendwann fiel der Begriff Nachwuchsszene. Und der, oder ja, doch kann man eigentlich Nachwuchsszene, ist ein guter Begriff. Und da musste ich dann doch auch so ein bisschen zurückdenken, weil ich natürlich in erster Linie viel auch darüber nachgedacht habe, wie ich dann irgendwie in die Berliner Hardcore-Szene reingerutscht bin. Aber ganz davor natürlich mit meinen ersten Bands war ich in so einer, kann man sagen, in Berlin existierte definitiv auch eine ziemlich aktive Nachwuchsbandszene mit wirklich jungen Leuten, die jegliche Art von Musik gemacht haben und trotzdem viele Konzerte gespielt haben.
Und ich glaube, da hatte ich damals in Bremen viel mehr mit zu tun, das hast du gut gesagt. Denn so richtig, 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 Disclaimer vorab, Teil einer Szene, einer so einer richtigen Subkultur mit eigenen Regeln, Fashion oder sonst was, wie du das vielleicht warst, so war ich tatsächlich nie. Das kann man schon mal vorwegnehmen. Aber Teil einer Nachwuchsbandszene auf jeden Fall, die relativ aktiv war in den 90er Jahren. Und da werde ich die eine oder andere Sache natürlich drüber erzählen, wie das bei mir war. Grundsätzlich lass uns fragen, Simon, wie bist du in deine lokale Szene reingeraten? Du hast das jetzt schon angesagt, du hast ja immer mal wieder Acid Breath oder sonst was, du hast ja in diversen Bands gespielt. Wie bist du überhaupt in diese Subkultur des Musikmachens reingeraten?
Also ich hatte auf jeden Fall jemand in der Parallelklasse namens Merlin, den habe ich hier schon ein paar Mal angesprochen.
Klar, Gothic-Heizer oder nicht?
Ja, der war alles schon. Grunger, Punker, Goth, also der hat so ein bisschen, aber was in dem Alter ja auch nicht so unüblich ist. Ich sag mal in...
Stell mir den vor wie so ein 90er-Jahre-Simpsons-Charakter.
Ja, so ein bisschen schon, so ein bisschen schon. Und ich meine das durchaus als Kompliment. Als Kompliment, das ist so, ja, oder wenn man, wir haben letztens gerade noch mal kurz den Film Brainscan angesprochen, so ein bisschen auch wie Edward Furlong in Brainscan, ja, so jemand mit einem coolen Jugendzimmer und Gitarrenmusikgeschmack. Mit dem habe ich mich irgendwie angefreundet, ich weiß gar nicht mehr genau wie. Ich habe auf jeden Fall natürlich auch Gitarrenmucke gehört zu der Zeit und er war so ein bisschen mehr into auf jeden Fall. Der kannte eine Menge Zeug, was ich noch nicht so richtig kannte. Und über den bin ich so ein bisschen in diese Nachwuchs-Band-Szene auch geschlittert. Denn der hat damals schon bei den Blazing Angels gespielt, ja. Haben wir hier auch schon oft angesprochen.
Dieser Name einfach
mega
so
gut,
geil.
Ja. Wirklich, der wird nicht schlecht. Wir haben uns so gut angefreundet und uns musikalisch so gut verstanden, dass wir dann eben über kurz oder lang ja auch Acid Breath gegründet haben. Aber das war wirklich mein Einstieg in die Spandauer, Berlin-Spandauer Nachwuchs-Band-Szene. Und da waren, und es war wie eine große Clique eigentlich, die auch ständig miteinander abgehangen hat. Die zusammen im Park saufen war und in verschiedensten Bands gespielt
Herrlich.
Hat. Ja, wirklich, ist eigentlich wirklich eine, wenn ich so zurückdenke, was für eine Freizeit-Indianer-Ära das in meinem Leben war, ja, ist eigentlich irre so. Und und so habe ich dann angefangen, auch aktiv Musik zu machen. Und wir hatten in der Band, in Acid Breath dann jemanden, Arno schießt der hat in Spandau und in über Spandauer Grenzen hinaus in Berlin auch Konzerte veranstaltet, auch immer so Nachwuchsbandkonzerte. Und deswegen, also auch dank Arno, haben wir dann relativ viele Konzerte auch schnell gespielt. So. Und das ging wirklich fix. Und wir haben in der Steckdose gespielt in Berlin und waren so als für eine Nachwuchsband, glaube ich, echt eine der Bands, die am meisten Shows gespielt haben. So. Und haben dann natürlich auch viele Leute kennengelernt.
Ja, offensichtlich war das bei dir wieder mal alles viel geiler als bei mir. Irgendwie klingt das alles immer, alles was du mal so erzählst aus Berlin, immer alles so romantisch. Aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass so viel los war. Die Stadt, also ich kann mich erinnern, meine Szene oder mein Eintritt in die Underground oder Subkultur des Musikmachens oder so, waren eigentlich Buzzy und ich. Buzzy und ich haben ja die legendären Dreckpistols gegründet zusammen. Und dann hat das Jahre gedauert, also bis ich dann jemanden kennengelernt habe namens Nösen, Nils, Grüße gehen raus. Bei mir auf der Schule und der war so ein Jahrgang, also der war zwei Jahrgänge über mir. Dann war er ein Jahrgang über mir und dann war er im selben Jahrgang. Also Grüße an Nils gehen raus, es lag nicht an mir. Und der Typ sah unglaublich gut aus. Der sah halt immer aus wie Kurt Cobain. So, der hatte immer dieselben geilen Grunge-Klamotten an und so. Und er konnte es auch gut malen und hat immer geil geraucht. Selbstgedrehte Kippen in der Raucherecke. Der Typ war einfach cool. Ein kompletter King. Und ich bin bis heute mit ihm befreundet und freue mich immer noch, dass ich ihn zu meinen Freunden zählen darf. Mein altes Grunge-Idol. Absoluter Killer, der Typ. Und, zu dem habe ich immer aufgeschaut und worauf ich hinaus will, wir waren auf einer Schule mit 1000 Leuten oder so und da gab es insgesamt 6 Musiker und diese 6 Musiker haben die beiden Bands, also so Mitte der 90er, 96 oder so, da gab es ja 2 Bands und meine Band und Nils, ihm seine Band und das war eigentlich meine ganze Subkultur, wenn man so will. Und dann, der Umstand war, dass Nils mit seiner Band, die Band übrigens hieß Rorik, R-O-A-R-I-C, in der Nils gespielt hat, diese Band war fantastisch und war auch viel, 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 viel besser als meine Band, weil die hatten richtig, richtig Talent, die Jungs, und Nils konnte bis heute total geil singen. Und diese haben sich dann leider aufgelöst Ende der 90er Jahre, 99, weil die sich nur noch im Proberaum getroffen haben und dann gekifft haben und dann irgendwann sich nur noch zugekifft und gar nicht mehr Musik gemacht, und so ist das leider dann zerbrochen. Sehr, sehr schade. Auf jeden Fall riesen. Ich bin so großer Fan der Band, dass ich mir habe neulich eine Dubplate anfertigen lassen, eine Custom 7-Inch mit 2 Songs von dieser Band, die ich digitalisiert hatte, von einem, also ein Tape, richtig Kassetten, Demo-Tape damals noch, weil ich einfach so riesen Fan dieser Band bin. Und jetzt habe ich das und bin sehr stolz darauf. Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt, das waren einfach die eigenen beiden Bands und die haben damals in einem Freizeit, im legendären Wehrschloss in Bremen, habe ich hier und da schon mal angesprochen, da ging ganz viel. Das war, bis es geschlossen wurde, Anfang der 2000er noch Anlaufstation, aber insbesondere in den 80er und 90er Jahren für international tourende Bands. Also das war, da haben alles gespielt. Green Day haben da gespielt und solche ganzen Geschichten, bevor so Bands groß wurden oder so. Und das war meine musikalische Subkultursozialisation, fand eigentlich komplett im und ums Wehrschloss statt. Und das lag daran, weil Nils mit seiner Band da eben geprobt hatte. Aber ansonsten, und da habe ich dann natürlich auch andere Bands, weil da gab es dann halt auch so lokale Local Band Nights, das legendäre Off-Festival zum Beispiel. Und da haben wir dann halt immer andere Bands, die kamen dann aus anderen Stadtteilen und so. Das war total aufregend. Aber so richtig viel rumgehangen habe ich mit denen nicht, außer jetzt halt eben mit Rorik.
Ja, verstehe. Aber okay, wenn du sagst, dass A, im Wehrschloss viel ging mit Bands und auch internationalen Bands, wäre das doch, klingt jetzt eigentlich erstmal so, als wäre das vielleicht auch ein Andockpunkt in die, ich sag mal, mehr szenigere Szene gewesen, oder war
wäre es auf jeden Fall. Ich habe so ein bisschen das Problem being born too late. So, ich war immer, also als das losging, dass ich da hingegangen bin, war ich 14 und als ich das erste Mal da selber aufgetreten bin, war ich 15 mit meiner Band und wir waren immer überall die Jüngsten.
Ja.
Und das ist so. Also da gehst du, und da habe ich auch zum Beispiel das erste Mal in meinem Leben eine Straight-Edge-Band gesehen. Das hat mich total umgehauen, weil das kannte ich überhaupt nicht. Die hatten halt alle Xe auf den Händen und da waren vielleicht so 50 Leute im Saal, aber alle 50 Leute standen vor der Bühne und haben Wahnsinns-Pit abgefeuert und sind wirklich den ganzen Song die ganze Zeit am Stage-Diven und Crowdsurfen gewesen und so. Und er hat dann eine Ansage gemacht, ey, geht jetzt los und werft die Scheiben beim lokalen Metzger ein und so, ne, so wie das halt so ist. Das waren halt auch Kids, aber ich fand das total krass, weil die hatten was wir überhaupt nicht hatten, halt so Ideale, so eine Message, und man merkte, die hatten Szene-Kodex, und das hatte ich da zum ersten Mal gesehen, wow, was da alles hinterstecken kann. Will sagen, wenn die halt aber 3-4 Jahre älter sind als du, gehst du da nicht einfach hin, stellst dich daneben und sagst so, ja, ich mach jetzt mal mit, so, ne, mit deinem Nirvana-Batik-T-Shirt und deinen langen Haaren und ohne das X auf der Hand, hätte vielleicht sogar ganz gut geklappt, aber man hat dann doch zu viel Respekt und Schiss irgendwie. Und ich habe ganz, 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 ganz viele Bands gesehen und ganz, ganz, ganz viel gelernt da. Großartige, auch wie man Konzerte veranstaltet und solche ganzen Geschichten. Wir haben dann für die Bands gekocht und ich bin immer nachmittags da schon hin und habe die PA aufgebaut und damit ich mir die Konzerte umsonst angucken durfte und habe dementsprechend auch schon ganz früh mit Ami-Bands viel dann labern können und so. Und das war natürlich total aufregend, wenn du 15 bist und dann sind da irgendwelche Ami-Bands auf Tour, die dir erzählen, ey, du musst es einfach nur machen. Wir haben alle ganz normale Jobs zu Hause, so, ne? Und jetzt haben wir uns freigenommen und sind nach Europa gekommen und spielen hier Konzerte. Und du denkst, Alter, was, Alter, das können doch nur AC/DC und Bon Jovi. So, nee. Hast du zum ersten Mal, nee, du musst es einfach nur machen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz großer Teil dieser heutigen Folge auch, dass es am Ende des Tages immer ums Machen geht. Mhm. Und da war Wehrschloss für mich schon der größte Punkt. Und das war sehr, sehr schade. Da haben auch ganz viele Bremer Bands, auf die wir später noch zu sprechen kommen, haben da auch geprobt. Das war halt so ein Schmelztiegel, Katalysator, nee, ist das falsche Wort, aber auf jeden Fall so ein Motor für die Szene, wenn man so will. Und ansonsten, ja, gab es noch andere Freizeits, wo es viele coole Sachen gab, aber das waren so andere Stadtteile, die waren gefühlt so weit weg, dass ich da, ja, da bin ich einfach nicht hingegangen. Und in der Friese zum Beispiel gab es auch ganz viel, das war aber ganz dominiert von so richtig mega realen Hardcore-Punkern. Die Leute wie mich halt einfach, Stichwort Gatekeeping, kommen wir später auch noch drauf, einfach nur ausgelacht haben. Da bist du halt auch nicht einfach hingegangen und sagst so, ey, kann ich mal hier mitmachen? So, ja, nicht. Also die hätten und haben einen dann halt einfach ausgelacht, so war das.
Ja, verstehe. Ja, ich habe nämlich viel drüber nachgedacht. Ich krieg gar nicht mehr so richtig zusammen, wie ich irgendwie aus dieser Nachwuchsszene dann in die Berliner Hardcore-Szene reingeschlittert bin. Ich erinnere mich irgendwie, also es gab natürlich in Berlin so ein paar Hardcore-Bands zu der Zeit, die viel natürlich auch in Berlin gespielt haben und die auch gut waren. So, also zum Beispiel fällt mir die Band Shortage ein, die waren ziemlich cool, so super grooviger, ich sag mal jetzt einfach mal so schon relativ 90er beeinflusster Hardcore irgendwie. Dann gab es eine Band mit so ein bisschen Spandau-Connection, Aletheia hießen die, und die habe ich mal in Spandau auf so einem Open-Air-Festival gesehen. Und ich frage mich gerade, ob das so ein, hier Arno ständig gerade erwähnt hatte, der hat auch auf der Freilichtbühne an der Zitadelle in Spandau immer ein sogenanntes Punk-Meets-Metal-Festival veranstaltet, wo wir auch viel gespielt haben. Und ich frage mich, ob der die Band dahin gebucht hat. Aber das war so ein Überschneidungspunkt, wo ich bin fast der Meinung, das war dieses Punk Meets Metal Festival und die so ihr ganz eigenes Publikum mitgebracht haben irgendwie, was sich sehr unterschieden hat von den ganzen drei Käsehochs, die sonst auf diesem Festival rumgerannt sind, und die auch live viel krasser waren. Also du hast gemerkt, das war so ein ganz anderes Level so an keine Ahnung, Performance als das, was da sonst so gespielt hat, viel. Und und dann habe ich mit Acid Breath eine Show gespielt, auch in Spandau in so einem Jugendzentrum Recknitzer Steig. Und da hat Mac, der hier auch noch ein paar Mal heute zur Sprache kommt, Sound gemacht an dem Abend. Und ich hatte irgend so ein Metalcore- oder Hardcore-T-Shirt an und er hat mich drauf angesprochen und mir dann erzählt, dass er gerade mit ein paar Kumpels die Band Final Prayer gegründet hat und hat mir dann so Instrumental-Demos gezeigt. Und Mac war jemand, ich sag mal, das war so in dieser Phase, wo ich angefangen habe, dann auch mehr auf so Hardcore-Shows zu gehen, ob das jetzt Ami-Bands waren oder auch lokale Bands so. Und es war natürlich schon so, als auch wie du gerade sagtest, ich habe mich auch zu jung gefühlt zwischen allen Leuten irgendwie. Und Mac war so jemand, der von allen mit am offensten eigentlich wirkte, ja, und der einfach cool und locker war so. Und ich sag mal, in der Zeit bin ich dann irgendwie, habe ich einfach so eine gewisse Faszination für diese Szene entwickelt.
Für diese Szene, was meinst du mit dieser Szene? Halt einfach von ganz vielen aktiven jungen Bands oder ging es da schon in erster Linie um Hardcore?
Ich würde sagen, da ging es schon stärker in die Richtung Hardcore. Ich habe in der Zeit auch einfach, ich habe ja als junger Mensch auch extrem viel Mucke verschlungen und über kurz oder lang bin ich natürlich von diversen Metal-Sachen auch auf den Hardcore gekommen. Und das war einfach so eine Überschneidung. Ich wusste bis dahin nicht wirklich, dass es eine lokale Hardcore-Szene gibt in Berlin, bis ich nicht irgendwie diese Überschneidungspunkte gefunden habe. Und ich fand diese Musik, wie gesagt, faszinierend. Und ich fand die Szene auch faszinierend, weil der Habitus grundsätzlich komplett anders war als das, was ich aus meiner Nachwuchsszene kannte.
Die Faszination war für mich halt in erster Linie, dass es so viele andere junge Leute in meinem Alter, also du weißt ja selber, wie das ist, wenn man 15 ist, macht es einen riesen Unterschied, ob jemand 17 ist.
Ja, ja.
So, ne, da liegen Welten zwischen und deswegen war ich schon immer so ein bisschen, Ja, immer der Jüngste gefühlt, aber wenn ich jetzt gerade nochmal die Bands, die dann auch so öfters mal, die lokalen Bands, die im Wehrschloss gespielt haben oder so, oder in anderen Freizeits, aber ich war meistens echt immer nur im Wehrschloss, um Mucke zu gucken. Für mich, das war noch ganz, ganz, ganz weit davor, bis ich überhaupt so begriffen hat, so dass so Sachen wie so Hardcore oder dies und das so eine eigene Szene ist. Für mich ging's, ich fand das einfach total super, dass es so viele Bands gab, die total unterschiedliche Musik machen, und ich hatte so überhaupt gar keine Szene oder Subkultur Gedanken bei der ganzen Geschichte so, ne? Für mich ging es nur um Mucke, 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 Mucke und alles angeguckt, wer irgendwie einigermaßen eine Gitarre halten kann. Ich habe mir wirklich jede Band angeguckt. Es gab wirklich von Death Metal in Bremen bis hin zu so Hardcore oder so eine andere Bands, an die ich gerne denke, die hießen Chicken Pox. Die haben, glaube ich, auch in der Friese geprobt. Die waren wieder mal befreundet mit Rorik und so kannte man sich. Die sind dann später auch so. Das war eigentlich so eine Hardcore-Band, die haben so also Fun-Hardcore angefangen. Die haben sich dann später umbenannt.
Großartige Genre.
Die hatten auch schon ein richtiges Demo und die haben das nicht so wie wir mit einem Kassettenrekorder aufgenommen, sondern so mit einem Vierspurrekorder, so, ne. Das war zu der Zeit noch voll das Ding, also das war 90er, das war Demo-Kassette, das war noch vorgebrannter CD. Und das hat mich so umgehauen, und wir in meiner Band hatten dieses Demo und dann hat unser Drummer das für 3 Mark an einen Kumpel verkauft und jetzt ist das weg und nicht mehr auffindbar. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, die waren so total, also ich fand das so, die konnten richtig spielen, die hatten irgendwie Swag, die waren cool. Und der Sänger hat dann auch mal, der Drummer hat, glaube ich, irgendwie mal eine geile Ansage gemacht, das ist mir auch in meinem Kopf geblieben, so als sie sich dann schon umbenannt hatten und so realen Hardcore gespielt haben, also so wenn man bei Martin, unserem Sänger, zu Hause anruft, ist die Chance bei fast 100%, dass seine Mutter ans Telefon geht und sagt, Martin kann gerade nicht ans Telefon kommen, der ist in seinem Zimmer und hört Oldschool. Und das hat mich völlig umgehauen, während wir noch so Ansagen gemacht haben, wie so, ja, hallo, wir sind die und die und schön, dass ihr da seid. Die waren halt richtig witzig und selbstbewusst auf der Bühne, total cool. Genau wie Rorik auch. Wir wollten halt total cool wirken und die waren einfach cool. Rorik zum Beispiel sind auf die Bühne gegangen, 20 Minuten zu spät zu ihrem eigenen Auftritt, weil der wir sind jetzt erst da, weil Heiko, unser Basser, der ist zur Tanke gelaufen und ist zu spät gekommen, weil er noch Push-Pops kaufen wollte. Push-Pops waren diese Dinger, ich weiß nicht, ob du den erinnerst, das waren so Lutscher, die man so in so einem Ding gedreht hat.
Kenn ich.
Naja, die waren halt einfach irgendwie lässig und das kam auch immer gut an und wir waren halt einfach immer nur, standen daneben mit großen Augen. Ich möchte an dieser Stelle halt auch, es war das erste Konzert, was ich im Wehrschloss je gesehen habe, war 1996 und es war Terrorgruppe, die da gerade ihr erstes Album raus hatten und die hatten einen Song draußen, der heißt, glaube ich, Blöd davor oder Blöd davor stehst du, und der ging, also wir stehen auf der Bühne und Blöd davor stehst du, und ich habe das immer so ein bisschen auf mich gemünzt, obwohl ich selber schon Musik gemacht habe, aber alle waren gefühlt immer irgendwie cooler. Ich wollte aber auch in erster Linie einfach Musiker sein, ich wollte einfach nur Musik machen, sonst hat mich nichts interessiert. Also die Idee, Teil von irgendwelchen Idealen zu sein, das war völlig fremd und gab es für mich gerade in dem jungen Alter überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war nur einfach irgendwie, und ich wollte einfach nur gerne irgendwo dazugehören. Wozu genau, war mir eigentlich fast egal.
Ja, verstehe. Ja, ich sag mal so, ich glaube auch gar nicht, dass mein erster Reiz, ich habe nicht sofort geschnallt, ob es zwangsläufig um mehr geht, ja, oder die Inhalte, die haben sich dann erst so offenbart, sag ich mal, als ich tiefer in die Szene eingestiegen bin. Aber was man gemerkt hat, war, dass die Attitüde zwischen, ich sag's jetzt einfach, uns Nachwuchsbands und dann diesen Hardcore-Bands aus Berlin, dass das ein anderes Level, wie du es gerade beschrieben hast, ein anderes Level von Selbstvertrauen, weil die offensichtlich irgendwie eine Mission hatten und ganz genau wussten, wer sie in dem Moment sind und was sie sein wollten. Und vielleicht war das für mich noch nicht so. Weißt du, ich meine, ich war auf jeden Fall eher noch ein bisschen in der Orientierungsphase auf jeden Fall. Und dann kam da diese Szene und diese Bands als Türöffner quasi in die Szene, die also zumindest offensichtlich irgendwie eine klare Agenda hatten. Und wenn es auch nur erstmal musikalisch war, sozusagen.
Ich glaube, wenn man von Türöffner-Bands spricht in die Szene, was auch immer das sein soll, ist es auch, glaube ich, immer sehr, also für mich geht es denn da gar nicht darum, was genau für Musik die machen, sondern das sind so Bands, in die man sich als erstes verliebt hat und gesagt haben, Alter, das wird, die, also es gibt ja einen großen Unterschied in der eigenen Wahrnehmung. Ich erinnere mich, als ich jung war, zum Beispiel, wenn ich auf meine eigenen Bands geguckt habe, dann dachte ich so, ja, das ist so, ganz offensichtlich Amateurkram. Und dann gibt es Bands, die waren nur ganz wenige Jahre älter als man selber und die stehen auf der Bühne und das hatte auf einmal so Hand und Fuß. Das war irgendwie real, gerade wie du das irgendwie beschreibst. Wer war das mit Final Prayer? So, wo du die Instrumentaldemos gehört hast, ja, wo man auf einmal sowas hört oder siehst und denkst so, Alter, das ist ein ganz anderes Level von, die haben ein ganz anderes Selbstverständnis. Und genau, solche Bands gab's für mich in Bremen auch. Also es gab's, also die haben alle komplett andere, unterschiedliche Musik gemacht, aber irgendwie hatte was das was mit Attitüde zu tun. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, das war, muss 96 gewesen sein, auch im Wehrschloss, da habe ich eine Band gesehen, die hieß IC. Das war so absolut brutaler Death Metal. Und der Drummer war das krasseste, was ich je gesehen habe. Ich habe vorher in meinem ganzen Leben noch nie so bewusst jemanden Double Bass spielen sehen und so Blast Beats. Das hat mich völlig umgehauen. Der Typ war in der Klasse von Buzzys großer Schwester. Also jetzt nicht out of reach, sondern es war so ein normaler Macker. Also der war bei mir auf der Schule 3-4 Klassen über mir. So Herbie hieß der, Grüße gehen raus. Und der war für uns ein absolutes Idol. Habe ich vor ein paar Jahren mal in der Kneipe getroffen und habe dem das versucht zu erzählen, was der für ein Held für uns war. Der hat das überhaupt nicht kapiert. Also der hat das überhaupt nicht begriffen. Der hat aber diesen unglaublichen Move gemacht. Ich hoffe, ich bringe da jetzt nicht durcheinander. Also das war auch so. Er hat da mit seiner Death-Metal-Band gespielt und der hatte dann anstatt so einem Ride oder ein Crashbecken sich halt einfach so von so einer riesigen Kreissäge so ein Sägeblatt einfach darauf geknallt. Und das sah so dermaßen geil aus und es klang so apokalyptisch scheiße. Das werde ich nie vergessen. Das war total super. Und die konnten halt total krass spielen. So, ne? Also richtig, richtig heftig. Und da gibt's diverse Bands. Welche Bands waren das bei dir, in die du dich als erstes so verliebt hast, wo du gesehen hast, ey, hier ist nicht nur ein Qualitätsunterschied, sondern diese Bands, also die drücken was aus, die könnte man jetzt auch in eine andere Stadt auf die Bühne stellen.
Ja, nee, definitiv. Wie schon gesagt, Shoreditch, Final Prayer, Aletheia fand ich auch ziemlich cool. Das hat auch Türen für mich geöffnet. Ich bin dann auf diesen ganzen Websites versunken von diesen Bands. So, dann habe ich zum Beispiel ältere Hardcore-Bands aus Berlin auch entdeckt, wie Disrespect zum Beispiel. Da hat der Felix von Final Prayer früher auch Bass gespielt. Auch über den werde ich noch ein paar Worte verlieren hier im Laufe der Folge. Der hat nämlich sehr, sehr viel für die Berliner Szene getan. Und ich bin dann so auf Websites und Linklisten verbunden, versunken und habe halt echt so irgendwie angefangen, die ganze deutsche Szene abzugrasen nach coolen metallischen Hardcore-Bands und da ging einfach extrem viel irgendwie zu der Zeit, als ich da so reingeschlittert bin.
Wollte ich gerade sagen, den geneigten Hörerinnen und Hörern fällt natürlich auf, hier gibt es natürlich auch einen zeitlichen Unterschied. Simon ist 3 Jahre jünger als ich und du hast vielleicht auch 1, 2, 3 Jahre später gestartet, so als ich, das weiß ich nicht ganz genau. So, also ich habe ja mit 15 schon 14 schon Live-Shows gespielt. Ich glaube, du hast erst so mit 17, 18 angefangen, glaube ich, ne?
Ja, irgendwie in dem Dreh, ja.
Genau, so, also das ist eine Nummer und bei mir, als ich angefangen habe, da gab es halt einfach kein Internet oder so. Das heißt, dass meine Weitsicht natürlich auch völlig beschränkt war. Sowas wie Linkliste und mal gucken, was geht außerhalb der eigenen Stadt. Ich kannte nicht eine Band aus einer anderen Stadt. Nicht eine. Also, ne, ich kannte halt nur was in Bremen. Und Bremen ist natürlich im Vergleich zu Berlin auch so ein bisschen so ein Dorf. Das hatte aber gefühlt in den 90er Jahren total viele Vorteile, weil jeder jeden kannte. Und die Szene sich sehr, sehr befruchtet hatte, beziehungsweise also irgendwie so ein Selbstverständnis hatte. So habe ich das zumindest als sehr, sehr junger Mensch und Außenstehender, der in erster Linie als Fan irgendwie, wie gesagt, teilweise blöd davor stand und einfach nicht in der Szene teilgehabt hat, weil ich einfach viel zu jung war. Aber ich habe das natürlich alles mitgeschnitten. Wie gesagt, ich habe über IC gesprochen, ich habe über Rorik gesprochen. Dann gab es eine Band seit Mitte, Ende der 90er Jahre in Bremen, Trash Monkeys. Die sind über Deutschlands Grenzen auch bekannt gewesen. Die waren so ein Teil oder so Ausläufer von so einer Garage-Rock, so eine Beat-Szene, die in Bremen Ende der 90er Jahre echt groß war. Da habe ich mal eine Band gesehen, die Lowlander hießen die. Die haben sich dann auch schnell wieder aufgelöst. Die haben, glaube ich, nur eine Platte und eine 7-Inch gemacht. Ich weiß es nicht ganz genau. Die waren aber bei Voodoo Rhythm gesigned in der Schweiz. Ein Label, was ich sehr, sehr schätze, die so echt obstruse Garage-Rock-Sachen machen. Und die hatten dann auf der Breminale, das ist immer so ein örtliches Stadtfest jeden Sommer, hatten die so eine Label-Night. Und das war, muss 98 oder so gewesen sein, als ich die gesehen habe. Das hat mich auch völlig aus den Socken gehauen. Also viel zu krass. Also und die haben zum Beispiel einen ganz anderen, die haben einen ganz anderen Sound gemacht, aber die hatten auch so dieses Selbstverständnis. Sag so, Alter, das sind keine Amateure, das ist... Die spielen jetzt zwar gerade in Bremen, weil die hier aus Bremen sind, aber die könnte man überall auf der Bühne stellen. So, und da war ich natürlich mit meiner eigenen Musik noch voll weit von entfernt, von dieser Qualität auch. Dann gab es deutlich davor schon eine Band namens Party Diktator. Party Dictator, hast du vielleicht schon mal gehört? Die waren bei Roadrunner gesigned.
Nee.
Total geile Mucke, so Noise Rock aus Bremen. Also ich glaube so Noise Core, wie man das bezeichnen will. Daraus später hat sich eine Band auch noch ergeben, teilweise die Shanghis. Musst du die mal aufschreiben. Also Party Diktator sind auf jeden Fall für die Älteren unter euch definitiv ein Household Name gewesen. Und die waren auch Wahnsinn. So, das kannte ich nur so von Hörensagen auch. So, ne, so Alter, die, guck mal, die spielen da und da, die gehen auf Tour und solche Sachen. Und dann gab's eine Band, Surprise, das war Gregor, der Drummer von Surprise, war der Sohn meiner Deutschlehrerin. Und die haben schon, glaube ich, ihre erste oder zweite Platte, glaube ich, in London aufgenommen und solche Späße so, ne? Die waren dann auch richtig, die waren dann auch zu sehen, die haben so ein Crossover-Sound gemacht. Die konnte man dann sich angucken, wie die dann irgendwie, wie hieß das Hip-Hop-Format bei Viva damals? Wie hieß das? Freestyle, glaube ich, hieß das. Genau, es gab Yo MTV Raps und es gab Freestyle auf Viva, kennst du natürlich. Und da saßen die dann halt auch mit FAB zusammen, Freaks Association Bremen, so eine Rap-Band, die auch dann auf diversen Samplern waren und eine EP gemacht hatten, zumindest glaube ich, also wenn nicht sogar eine ganze Platte. Und die dann halt auch über Bremen raus bekannt waren. Und da habe ich ja erstmal gemerkt, so okay, alles klar, du kannst theoretisch noch viel, viel weiter denken. Ich war da natürlich Lichtjahre von entfernt, aber das war, ey, das passierte alles so innerhalb von wenigen Jahren in der eigenen Stadt. Von Death Metal über Noisecore, über Hip-Hop bis hin zu so einem riesigen Beat-Garage-Rock-Ding. Und ich habe alles aufgesogen, wirklich alles komplett. Das war, und wie gesagt, der Drummer von Surprise, Gregor, der betreibt ein sehr, sehr geiles Studio in Bremen, das Studio Nord. Ist ein riesiges Studio mit so einem alten Ballsaal, geilstes Equipment, Top-Akustik. Und da haben wir schon öfters, also für zwei Platten immer die Drums aufgenommen und so. Also Grüße gehen raus. Also das war eine unfassbar lebendige Zeit, die mir sehr viel gegeben hat. Aber ich muss ganz klar sagen, ich war weder mit diesen Bands befreundet, noch Teil ihrer jeweiligen Cliquen oder Szenen, sondern ich stand immer nur daneben und habe bewundert. Und das unterscheidet uns vielleicht so ein bisschen. Du warst schon alt genug oder hattest die Connections, dass du dann irgendwie auch wirklich in so eine Szene reingerutscht bist.
Ja.
Also wirklich Teil davon warst.
Kommen wir noch zu. Es ist, aller Anfang ist schwer, wie man so schön sagt, aber...
Meiner hört nie auf, der Anfang.
Ja, dein Anfang. Hanno ist noch am Anfang.
Wir haben zum Thema lokale Bands, welche Bands waren Türöffner? Haben wir denn jetzt auch mal, wird es Zeit, würde ich sagen, dass wir mal unsere ersten Gäste befragen. Wir haben ein paar Leute gefragt, ein paar Worte vorweg. Also wir kommen zu Hanno. Hanno ist der Gitarrist von einer Bremer Band namens Guillotine. Hanno ist deutlich jünger als ich, also ja vielleicht 5 Jahre oder so. Und der ist halt immer noch extrem viel, auch deutschlandweit, am richtigen Underground, wenn man so will, unterwegs. Sehr viel DIY-Geschichten und der wird uns noch öfters was zum Thema sagen heute. Dann sprechen wir mit Sven. Herzlich willkommen, Sven. Sven ist Gitarrist von Mörser. Mörser ist hoffentlich euch allen Namen. Bremenchor. Also ne, der absolute Wahnsinn, da müsst ihr euch unbedingt schlau machen, wenn euch das nichts sagt. Und Timo Hollmann, der betreibt das Harbor Inn Studio, der hat früher, war Drummer in einer Band namens Camelboy in Bremen, die auch überall an jeder Steckdose gespielt haben, die haben so Melodic Punk gemacht, auch sehr geil für damalige Verhältnisse. Und was interessant ist, das kann man glaube ich jetzt für die ganze Folge schon mal vorwegnehmen, dass die Leute auch nicht immer eine selbe Wahrnehmung hatten, sondern auch oft Dinge unterschiedlich wahrgenommen haben oder andere Anreize auch hatten. Aber hört selber.
Es gab eine andere Band allerdings aus Papenburg, die auch in dem Genre Mucke gemacht hat. Und die fand ich einfach hammergeil. Und wenn ich mir die heute noch anhöre, muss ich das immer noch sagen. Die hießen The 4PM Station. Ja, mega nette Typen auch. Ich habe die irgendwann mal, ich glaube 2003 oder 2004, auf einer von mir veranstalteten illegalen Party spielen lassen. Und das war dann ja in meinem Elternhaus, als die verreist waren und die haben da ziemlich abgerissen. Das war ganz cool. Ja, das war so für mich auf jeden Fall Türöffner.
Wie hieß die Band?
4PM Station, hat er, glaube ich, gesagt, oder?
Ah, 4PM, ah, ja.
Mhm. So, also, mal gucken, was Sven zu sagen hat.
Youth Tribe. Denen bin ich nahezu zu allen Konzerten im Umland gefolgt, nachdem ich sie als 13-Jähriger als Vorband von Spermbirds in Alhambra in Oldenburg gesehen hatte. Und etwas später hatten sie dann noch eine weitere Band, Queerfish, den ich auch hinterhergefahren bin, so gut ich nur konnte. Außerdem waren Harmonizer, die später dann zu Surprise umgewandelt wurden, eine wichtige lokale Band für mich. Und ja, diese drei beziehungsweise vier Bands, die alle so aus einem Dunstkreis kamen, habe ich mir auf jeden Fall sehr, sehr häufig angeschaut. Also Youth Tribe alleine über 20 Mal. Wie gesagt, ich hatte mal mitgeschrieben.
Man kann also sehen, jeder verliebt sich immer in ganz bestimmte Bands, die dann irgendwie zur eigenen oder zur Motivation des eigenen Schaffens werden. Also bei mir war das halt, wie gesagt, hatte ich ja eben beschrieben, auch wenn ich gar nicht den Sound gemacht habe, aber allgemein, dass diese Bands so Gas gegeben haben und da hat jeder seine eigenen Bands gefunden für sich, war für mich total Ansporn. Mal gucken, was Timo zu sagen hat.
Türöffner für Bands, für lokale Bands waren damals natürlich denn Bands, die schon einen Bandübernahmevertrag bekommen haben und dadurch eine größere Reichweite erzielt haben. Und an die hat man sich natürlich dann gehalten, um selber mit seiner Band da mitzuspielen oder vorwegzuspielen.
Total interessant, dass er einen ganz anderen Ansatz auf jeden Fall verfolgt hatte, so, ne, dass das für ihn, also, ne, er wollte offensichtlich, was ja auch völlig legitim ist, das kenne ich von mir ja auch, man wollte halt einfach in erster Linie nicht unbedingt jetzt Teil einer idealisierten Szene sein, sondern offensichtlich, wenn er sagt, hey, Türöffner waren Bands, die einen Bandübernahmevertrag, also für euch, die nicht wissen, was das ist, die quasi schon einen Plattenvertrag hatten, so, ne, die professionell Alben released haben, dass man irgendwie versucht hat, irgendwie da im Vorprogramm zu spielen und solche ganzen Geschichten. Und ich kann mich erinnern, dass das auch mich damals ultra beeindruckt hat, wenn so Bands aus Bremen eine richtige Platte draußen hatten. Ne? Also, weil das war ja so ein Meilenstein, wo man selber das gefühlt hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, als du deine erste Platte rausgebracht hast, aber das war für mich so, ey, das machen andere, aber das macht man doch nicht selber, ist viel zu krass.
Du meinst, ja, genau, also so professionell, ja.
Genau, richtige Platten, nicht ein Demo-Tape, ja. Sondern richtige Veröffentlichung, die du dir im Laden kaufen kannst oder so.
Weißt du, es ist interessant, bei WFAM war das ja dann im Grunde genommen der Fall zum ersten Mal und ich muss gestehen, dass ich zu dem Zeitpunkt wirklich ein hohes Vertrauen darin hatte, dass die Band geil ist und dass wir irgendwie auch was abliefern, was zu der Zeit gerade keiner macht, aber was irgendwie vom Timing her einfach in die Zeit gepasst hat. So, ich sag mal so, ich kann es vielleicht so ein bisschen beleuchten. Metalcore war halt sehr, sehr schnell sehr, sehr, wie soll ich sagen, überstrapaziert. Ja, Metalcore war ja so eine...
So schön ausgedrückt.
Ja, mega krass. Das ging so schnell in den frühen 2000ern, dass auf einmal alles nach Metalcore klang. Und dann gab es natürlich auch unzählige Bands, Metalcore-Bands in ganz Deutschland, die alle im Grunde genommen diese Schweden-Melo-Death-Riffs gespielt haben. Ich glaube, die Faszination daran, und es wurde natürlich auch kommerziell sehr groß. Und ja, keine Ahnung. Ich hatte einfach das Gefühl, dass wir zu dem Zeitpunkt, als wir mit WFAM angefangen haben, dass es richtig läuft so und hatten auch ein hohes Selbstvertrauen, dass wir irgendwie einen Plattendeal kriegen würden und waren auch relativ schnell dann mit vielen Labels in Kontakt irgendwie und wurden auch angehauen aktiv so, obwohl wir haben unseren Plattenvertrag unterschrieben, wenn mich nicht alles täuscht, noch vor unserer ersten Show.
Wow.
Ich weiß es nicht mehr ganz genau.
Das ist natürlich ein absoluter, ja, so, aber das passiert natürlich den wenigsten Bands, muss man sagen. Das muss man fairerweise dazu sagen, du hast ja natürlich davor auch in diversen anderen Bands gespielt und hast ordentlich Gas gegeben und hast gelernt, gemacht. Und das waren dann so quasi die Lorbeeren, die natürlich auch verdientermaßen dann irgendwie auch mitgenommen wurden, ne? Wenn du schon mal die Chance hast, Alter, können jetzt eine richtige Platte machen. Weil das muss man ganz klar sagen, so, ich spreche von idealisierter Szene oder so, das soll in keinster Weise negativ konnotiert sein. Was ich meine, mein Antrieb, mein persönlicher, war seit jüngsten Jahren eigentlich immer eher, ey, ich will einfach Musik machen. So, ne? Ich würde gerne eine Platte machen. Ich würde gerne auf Tour gehen und sonst was. Ich habe das, diese ganzen Sachen waren jetzt für mich nicht, dass ich die gemacht habe, um meine Ideale irgendwo zu vertreten oder was im Kontext mit einer ganz bestimmten Subkultur, sondern ich wollte in erster Linie Musiker sein.
Ja, also ich sag mal so, für mich war das, für mich gibt es immer auch ein Musikerideal. Für mich hat auch Musik machen selbst viel damit zu tun, ob man. Wie soll ich sagen? Es trennt sich ja vielleicht
ohne Frage.
Ja, es trennt sich ja der Künstlertyp von dem, der einfach Berufsmusiker sein will und dafür alles tut, Berufsmusiker zu sein. Und dann gibt's halt und dann gibt's irgendwo diesen Mittelweg. Weißt du, wie ich meine, wo jemand mit seinem egoistisch und so war das mit WFAM eigentlich. Meine Band davor, Farewell to Words, das war so Metalcore-Mucke. Ich hatte nicht so einen richtigen Bock drauf. Ich hoffte eigentlich schon Mucke wie WFAM zu machen. Der Rest der Band hat nicht so mitgezogen. Das war eigentlich streng genommen relativ schnörkelloser Metalcore und eigentlich die kommerziellere Mucke. Und dann habe ich WFAM als direkt so als Nebenprojekt gegründet, weil ich gemerkt habe, ey, ich kann hier gar nicht machen, was ich will, und habe einen viel egoistischeren Stiefel durchgezogen, musikalisch und auch eigentlich einen unkommerzielleren, und trotzdem das Gefühl gehabt, dass das irgendwie besser laufen wird, aus irgendeinem Grund. Also es war nicht so, ich habe bestimmt nicht WFAM gegründet, weil ich Berufsmusiker werden wollte, sondern...
Nee, ja. Das ist mir völlig klar. Und natürlich gibt es da Ideale, ich meine damit jetzt aber nicht so politische oder Szene-Ideale, da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen, sondern für mich war, ich wollte halt einfach Musik machen, auch wenn ich vielleicht so aussah, ich wollte natürlich auch lieber bei einer coolen Band und nicht bei der Kelly Family spielen, das war schon völlig klar. Mhm. So, ne? Also ich wollte schon was Cooles machen, klar. Was immer cool bedeutet. Also ne, das sollte schon irgendwie, wie sagt man, authentisch sein, schlimmes Wort. Naja. Wie ist es denn, wenn man, ne, du bist jetzt irgendwie ein paar Jahre dabei, du gründest WFAM, du hast vorher in diversen Bands gespielt, hast dir deine sogenannten Spuren verdient. Haben wir mal eine ganze Folge zu gemacht, Tipp hier zum Anhören, aber das Thema muss ja auch nochmal beleuchtet werden. Gab es so ein Gatekeeping-Element? Wurde da man mit in Berlin mit offenen Armen empfangen, wenn man erst daneben stand und dann dabei sein wollte, egal bei welcher Szene?
Es gab auf jeden Fall ein Gatekeeping-Element, in der Hinsicht, dass man wurde schon komisch angeguckt. Auf die ersten Shows, auf die ich dann so gegangen bin, oft auch alleine, man wurde wie der Neue angeglotzt. Und das hat schon eine gewisse Zeit gedauert oder auch eine gewisse Anzahl an Shows, auf denen man dann irgendwie seine Rübe irgendwie in die Latichte halten musste, so bis die Leute gemerkt haben, so okay, der scheint hier drauf Bock zu haben. Und es war auch ein bisschen, vielleicht war das auch ein bisschen Teil der Faszination irgendwie, dass es halt so ein, ja, auf der einen Seite war es abschreckend und unangenehm, gerade für jemanden wie mich, der in jungen Jahren extrem niedriges Selbstvertrauen hatte, war das auf jeden Fall, hat mich eingeschüchtert und so weiter und so fort, aber gleichzeitig war das vielleicht so unterbewusst auch so, Alter, was muss hier dran sein an dieser Szene, dass die Leute alle so
können die sich das erlauben?
Ja, genau. Weißt du, wie ich meine? Also das war schon irgendwie, das hat es auch irgendwie spannend gemacht. Und dann gab es, wie gesagt, so ein paar Leute in der Szene, die dann so ein bisschen die Türen geöffnet haben. So, aber ja, es gab auf jeden Fall ein Gatekeeping-Element.
Aber da sagst du natürlich was total Spannendes, ne? Also Gatekeeping ergibt sich ja oft dadurch, insbesondere von jungen, unsicheren Menschen, die versuchen, anderen jungen, unsicheren Menschen den Weg zu versperren, weil sie Angst haben, dass ihr Schatz enttarnt wird. Mhm. Dass sie halt auch einfach nur mit ganz normalem Wasser kochen. So. Das Gefühl hatte ich dann schnell. Aber ich kann mich erinnern, dass es das, also Sachen, die mich dann wirklich interessiert haben als junger Mensch, waren halt schon sehr, so sehr extrem punkige Sachen. Oh, das weiß ich noch, dass das immer so ein Spießrutenlauf war, wenn man dann da irgendwie jetzt, wenn man dann wirklich mal irgendwie in einen Freizeit gegangen sind, um sich irgendwie eine tourende Crust-Punk-Band oder so anzugucken, wenn man da stand in seinen Normalo-Klamotten oder seinen Klamotten, von denen man dachte, die seien cool, man wurde schon, also mindestens beäugt, bis hin zu halt einfach ganz klar verarscht und verpiss dich gesagt. Also das ist einfach so. Und ich hatte dann, mich hat das aber nicht motiviert. Ich hatte nicht das Gefühl so, ja, wenn ich nur stärker probiere, den Arsch zu lecken, bin ich auch dabei. Sondern sehr früh hat sich bei mir so die Einstellung eingestellt, so von wegen so, ja, ey, dann fickt euch einfach. Ich mach dann mein eigenes Ding. Und das habe ich dann bis heute, das hat sich, da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen, bei Manta, wo von Anfang an klar war, ey, wir machen unser eigenes Ding, so, ne, dann, ich glaube, oft habe ich dann da später von profitiert, dass ich nicht versucht habe, halt einfach irgendwo unbedingt jemand zu kopieren oder alles zu machen, nur damit ich irgendwie akzeptiert werde, aber vielleicht, also, ne, so gerade im Punk war das sehr, sehr schwierig, was natürlich auch total ambivalent ist, weil gerade im Punk gibt's, oder in so einer Straight-Edge-Szene, die ist ja so, wie sagt man, so narrow-minded, ne, so du musst, es geht um Klamottenkodex, es geht, weißt du, du musst nur die richtigen Sprüche kennen und so eine Scheiße. Und schon als junger Mensch war mir klar, dass die halt auch einfach sehr, 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 also das nicht richtig viel zu bieten hat, außer halt ihr einfach, ihr Gruppengefühl. Und natürlich will man Teil einer Gruppe sein, aber mehr als der Zusammenhalt gab's denn da auch irgendwie oft nicht gefühlt. Da gefiel mir das, wo wir anfänglich drüber gesprochen haben, diese Festivals in irgendwelchen Freizis, wo ganz viele Bands mit unterschiedlichsten Mucke und Szene-Background, wenn überhaupt Szene-Background gespielt haben, eigentlich immer besser. Dass da jeder irgendwie gefühlt willkommen war. Ja. Und insgesamt muss man jetzt im Nachhinein auch sagen, so Gatekeeping, ja, nein. Vielleicht ist es auch nur so, dass man das als unsicherer junger Mensch empfunden hat, weil man zu viel Angst oder Respekt hatte. Aber vielleicht waren die Hürden oder wären sie gar nicht so groß oder hoch gewesen, wie man damals gedacht hat. Who knows?
Ja, lass uns doch vielleicht mal auch ein paar Beiträge von anderen hören zum Thema Gatekeeping. Und zwar haben sich dazu geäußert mein Kumpel Mac aus Berlin und auch Sven und Timo. Fangen wir doch mal mit Mac an, oder?
Hauste.
Ende der 90er war Berliner Hardcore-Szene, wirkte sehr elitär. Und so die, ich nenne es mal so die alten Kreuzberger Männer, ne, so ein bisschen grumpy und so, war irgendwie, fand ich, war schwierig. So, man hat immer so sein eigenes Ding gemacht, so mit meiner kleinen Clique so. Wir haben dann auch später eine Band gegründet. Und der Sänger hat dann bei Cortex gearbeitet, der Horn. Und dann haben wir natürlich ständig im Laden abgehangen und dann lernst du die Leute besser kennen. Und so wird der Kreis so, ist dann so langsam größer geworden. Aber so einen richtigen Einstieg, Türöffner in die Szene für mich war natürlich dann, als dann mit Final Prayer losging.
Jo, machen wir mal weiter mit Sven.
Ja, ich weiß von einigen, dass sie es schon so empfunden haben, dass sie als ja nicht cool genug angesehen worden und sich ausgegrenzt gefühlt haben. Mir war aber Coolness und das Ganze drumherum immer ziemlich egal und irgendwie habe ich mich deswegen auch selten ausgegrenzt gefühlt. Ich fand nur die Leute dann doof, die versucht haben, andere über Coolness zu bewerten und das gab's selten aus meiner Sicht. Mag auch daran liegen, dass ich mich aber selbst eher als spackigen und offenen Menschen gesehen habe und ich irgendwie mal schnell einen netten Zugang zu Leuten gefunden habe. Und das ist auch heute noch so. Und ich bewerte selber nicht und verhalte mich auch nicht irgendwie nach irgendwelchen Coolness-Regeln und bekomme das auch meist so dann zurück.
Wie war das damals in Berlin? War das eine große Szene, kleine Szene? Worüber reden wir? Weil es wird ja bei dir jetzt, was du beschreibst, so jetzt mal im Zeitschrank, es wird ja schon ein bisschen spezifischer. Du warst dann ja nicht mehr so, hey, wir sind hier jetzt in Spandau und hier treffen sich unterschiedlichste Bands mit unterschiedlichstem Sound und wir sind jetzt so alle Nachwuchsbands und Hauptsache wir machen Musik und hängen ab und saufen im Park. Sondern du warst ja jetzt schon, also dein Profil hat sich ja sehr, also schon deutlich verschärft irgendwie. Ne? Du warst Teil einer gewissen Szene auf einmal.
Genau, das hat sich dann so entwickelt. Und die Szene in Berlin war natürlich natürlich extrem groß und auch in diverse.
Natürlich ist ja auch das geile Berlin.
Naja, aber das große Berlin halt, ja. Und von daher,
das stimmt.
Von daher war das unabdingbar, eine Riesenszene irgendwie. Und ich sag mal, es haben sich dann natürlich, es gab auf jeden Fall diverseste Cliquen. Es gab so Straight Edge Crews und so. Und dann gab es auch so ein bisschen verfeindete Lager. Ich weiß noch, so ein Typ hat eine Show für uns veranstaltet. Robert hieß der, für Farewell to Words damals, die erste Show, glaube ich. Und dann kamen irgendwie so ein paar Typen, die auch Teil der Hardcore-Szene waren, wollten ihm aufs Maul hauen, weil er ihnen Geld geschuldet hat. Robert ist legendär dafür gewesen oder dafür gewesen, Leuten Geld zu schulden. Ich musste ihn dann auch irgendwann auf einer Show aufsuchen und in Backstage zerren, damit er mir irgendwie Kohle gibt.
Grüße gehen raus an Robert.
Grüße an diesen Robert, ja. Also wirklich, das war mich hat gerade witzigerweise ein Kumpel, der auch unseren Podcast hört, auf Robert angesprochen. Es ist Witz. Es gibt schon, in Berlin gab es schon Gestalten, die mit Sachen durchgekommen sind, wo es wahrscheinlich woanders schneller Stress gegeben hätte, so. Aber ja, also wie gesagt, es gab auf jeden Fall schon so Lager und so. Und nicht alle waren sich irgendwie grün miteinander. Aber im Großen und Ganzen, je mehr man auf Shows gegangen ist und je mehr Bandfreundschaften man dann auch geschlossen hat, das war nämlich auch so ein Ding, so. Natürlich haben über kurz oder lang W-Farm zum Beispiel mit Final Prayer gespielt und man hat sich besser und besser kennengelernt und darüber natürlich auch mehr Leute in der Berliner Szene kennengelernt. Aber es gab immer Leute, wie gesagt, die Berliner Hardcore-Szene war so groß, dass es immer Leute gab, die man jahrelang auf Shows gesehen hat, mit denen man nie ein Wort gewechselt hat, mit denen man gar nichts zu tun hatte, mit denen es keine Überschneidung irgendwie in den Freundeskreis gab. Und obwohl sonst grundsätzlich der viele Leute, die mit der Szene zu tun hatten, durchaus zu meinem Freundeskreis geworden sind. Aber ja, es war trotzdem einfach echt groß und unübersichtlich. Ja,
das war in Bremen natürlich total anders. Also die Stadt ist klein, also im Vergleich klein, 600.000 Leute, manche empfinden das natürlich als groß, aber im Vergleich zu Berlin ist natürlich gefühlt alles klein. Es war alles viel übersichtlicher. Ich fand das damals und finde das auch jetzt noch eigentlich immer geil, dass man die Chance hat, jeden potenziell zu kennen. Und auch wenn die Mucke von den unterschiedlichen Bands sehr anders ist oder war, dass man sich trotzdem irgendwie kennt. Also es war in Bremen völlig normal, dass irgendwie, keine Ahnung, dass dann unterschiedliche Bands mit dem unterschiedlichsten Sound im selben Freizeit proben oder irgendwie sowas, ne? Also das war das, also es gab gar keinen, also jeder, der das einigermaßen ernst gemeint hat, irgendwie mit seiner Underground-Band irgendwie Konzerte zu geben oder zumindest viel auf Konzerte zu gehen, das muss man ja auch noch ganz klar sagen. Szene ist ja nicht nur machen, sondern Szene ist ja, beziehungsweise Szene ist ja auch, also ne, es ist, besteht ja auch aus Leuten, die aktiv auf Konzerte gehen und Konzerte veranstalten, da sprechen wir später auch noch drauf, oder Platten rausbringen, Fanzines schreiben und solche ganzen Geschichten. Es geht ja nicht nur um die Bands, das muss man ganz klar sagen. Szene ist ja, alle Positionen müssen und sollten irgendwie besetzt sein, und in Bremen war das immer so, dass man immer dieselben Leute natürlich auch bei Konzerten gesehen hat, und auch wenn man nicht mit allen gesprochen hat, man hatte immer mindestens einen Kumpel, der den kennt. Also ne, die Wege waren enorm kurz, wenn man so will. Auch wenn man sich selbstverständlich nicht mit allen angefreundet hat oder so. Aber es war sehr überschaubar im Vergleich zu Berlin.
Ja, also auf jeden Fall war die Szene in Berlin wirklich gigantisch. Und da kommen wir auch später noch zu. Es gab wirklich Phasen in der Berliner Szene, wo so krass viel los war. Ich habe auch Mac noch mal ein bisschen danach ausgefragt. Von daher würde ich von ihm hier noch mal einen Einspieler bringen.
Na, mit dem Start von Final Prayer hatte ich schon den Eindruck, gab es auch noch mal so einen Boom in der Berliner Szene, was aber auch ein Generationswechsel war, würde ich sagen. So, Altersdurchschnitt war dann auch irgendwie anders, waren viele neue Gesichter und ja, dann auf einmal viele neue Bands und war dann wie eine große Familie. Und so als Indikator für eine lebendige Szene, fände ich, konnte man echt das Berlin Hardcore Fest nehmen. Nur lokale Bands, Konzert ausverkauft, Leute machen Distro-Stände, Fresh-Stände.
Jo, genau. Das schließt ja auch schon gerade ein bisschen an das an, was du gerade gesagt hast, ne? Und das Berlin Hardcore Fest, ich bin sehr froh, dass Mac mich daran erinnert hat. Ich habe irgendwie aus irgendeinem Grund gar nicht dran gedacht. Hat der Felix von Final Prayer veranstaltet. Berlin Hardcore Fest war wirklich mega. Da haben so 9 oder 10 Bands gespielt und auch wirklich unterschiedlicher Kram so. Ja, also da war dann Oldschool Hardcore. Wir haben zum Beispiel eins mit meiner Metalcore-Band damals, Farewell to Words, haben wir eins dieser Hardcore-Fests gespielt, später eins mit W-Farm. Aber das war im Cassiopeia in Berlin immer ausverkauft oder zumindest die ersten paar Male ausverkauft, und da waren aber auch Crust-Bands dabei, viel punkigere Bands, Oldschool-Hardcore, Metalcore, da war so ein bisschen, keine Ahnung, da war so ein bisschen alles gegeben so, und das war wirklich so ein Event, was finde ich ja stellvertretend dafür war, wie gut und gesund die Szene in Berlin teilweise auch war, zumindest was so die Fülle an Bands und an Leuten, die auch auf Shows gehen, angeht. So.
Und daraus hat sich dann wahrscheinlich natürlich auch für die Zukunft dein zukünftiger Freundeskreis daraus rekrutiert, nehme ich an. War das so, dass man sich das so vorstellen kann, dass die Szene oder so auch zu deinem Freundeskreis geworden ist?
Ja, absolut. Also es gab Phasen, wo man so viele Shows besucht hat, dass man einfach zwangsläufig immer über Freundesfreunde noch mehr Leute kennengelernt hat, die irgendwie involviert waren, so in diesem ganzen Berliner Hardcore-Punk, Metalcore, was auch immer, Szenekonstrukt so. Und witzigerweise auch einer meiner wirklich guten Kumpel, Rob, der hat zum Beispiel, der war irgendwie über Ecken befreundet mit meinem Oberschulkumpel Merlin oder hat Merlin kennengelernt, und so habe ich den dann wieder kennengelernt. Also das war wie gesagt, Berlin so groß, dass du irgendwie über Leute, oder über Verbindungen, die eigentlich nichts miteinander oder die nichts mit der Hardcore-Szene in erster Linie zu tun hast, trotzdem wieder Leute kennengelernt hast, die irgendwie mit der Szene verbunden waren. Und wir haben ja auch nochmal Kommentare von Sven und Hanno, die wir jetzt einspielen.
Ich habe, wie gesagt, meinen Weg in die Subkultur sehr bewusst gewählt, weil ich es großartig fand, dass dort nicht über die Äußerlichkeiten Menschen bewertet wurden, sondern die Werte waren halt andere, sondern ja eher politischer Natur. Vor allem war es aber ein wichtiger Rückzugsort für Menschen, die ja anders waren, nicht in die Gesellschaft passten, sich da nicht gefunden haben, Außenseiter halt.
Ja, also dazu muss ich persönlich sagen, ich bin tatsächlich zu diesen ganzen Veranstaltungen am Anfang immer nur hin, weil da viele Leute waren und weil man da einfach mal jemanden kennenlernen konnte, irgendwie so aus den umliegenden Dörfern und so weiter. Ja, war wie gesagt nicht so viel los.
Man merkt einen klaren Unterschied, ne? Das, was du gerade beschrieben hast, Simon, aber auch das, was jetzt Sven und Hanno gesagt haben. Wenn man erstmal in so eine Subkultur-Szene, wie man auch immer das nennen will, reingerutscht ist, dann ist es, glaube ich, ganz normal, dass man auch seine Freunde daraus rekrutiert oder dass man da reinrutscht, so wie Hanno gerade gesagt hat, dass man dann auch bewusst zu diesen ganzen Konzerten, die immer irgendwie mit bestimmten Leuten stattfinden, es sind immer irgendwie dieselbe Gang oder so, dass man da bewusst hinfährt, um auch Leute kennenzulernen. Und das ist, habe ich immer vermisst. Sowas gab es bei mir halt leider überhaupt nicht. Eventuell war ich da einfach, hatte ich nicht das Ohr auf der Straße, vielleicht war ich zu jung, vielleicht war ich nicht cool genug, ich weiß es nicht, aber genau das habe ich immer vermisst, dass ich halt nie irgendwie einen genauen, also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie als subkulturell orientierter, interessierter Mensch einen Anlaufpunkt hatte. So wie du das mit dem Berlin Hardcore Fest beschreibst oder was Hanno gerade gesagt hat, dass er wusste, wo er hinfahren muss, um Leute kennenzulernen oder das, was Sven gesagt hat, dass er sich bewusst irgendwie Leute ausgesucht hat mit denen, weil er sich da so geben kann, wie er ist, weil er sich da angenommen fühlt. Vielleicht ja, das ist halt für mich der ganz große Nachteil gewesen, dass ich halt nicht Teil einer ganz gewissen Szenestruktur war, weil ich halt immer irgendwie mit meinen musikalischen Bands, Projekten, wie man das auch immer nennen will, mein eigenes Ding gemacht hat, ob das nun freiwillig oder unfreiwillig war. Aber ich glaube, da habe ich viel verpasst, wenn du so über diese, oder auch Mac erzählt jetzt über diese Berlin Hardcore Fest, das klingt ja extrem romantisch und war es sicherlich auch.
Ja, war es auf jeden Fall. Also es ist einfach so, dass die, ich würde das jetzt mal so auf die Mitte der 2000er vor allem auch, ja, so, also vor allem auf die Mitte der 2000er fokussieren. Da gab es einfach eine Zeit, wo gefühlt jede Woche 2-3 Shows waren und wo auch gefühlt so ziemlich jeder zu jeder Show gekommen ist. So. Und manchmal war es echt so, ich bin zu Shows gegangen, wenn da Bands jetzt waren, die mich vielleicht jetzt nicht interessiert haben, bin ich zu Shows gegangen, um einfach vorm Cassiopeia abzuhängen und mit den Leuten zu labern. Und da war ich dann auch nicht der Einzige. Es gab auch immer Leute, die einfach bei den Shows rumgehangen haben, um ihre Freunde zu sehen sozusagen, ja, und da so ein bisschen zu socializen und gar nicht in erster Linie auf jede Show gegangen sind, um jetzt jede Band zu sehen. Da waren natürlich auch viele Sachen dabei, die die einen jetzt nicht so interessiert haben, aber auf jeden Fall. Ah ja, das war auf jeden Fall so eine Zeit, wo man auf jeden Fall sozial extrem eingebunden ist, allein weil man auf Shows gegangen ist, ja.
Was die aktivste Zeit für mich in Bremen damals war, also oder die aktivste Zeit einer Szene oder Subkultur in Bremen, das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich kann halt nur sagen, was für mich die aktivste Zeit war. Und das waren definitiv Mitte bis Ende der 90er Jahre. Also seitdem ich 13, 14 bis ich irgendwie 18, 19, 20 war, da ging einfach gefühlt, vielleicht hatte ich aber auch nur das Gefühl, dass so viel ging, weil ich halt immer ich habe jedes umsonst Stadtmagazin, was es gab, immer durchgelesen, wo ist ein Konzert, ich habe jeden Flyer, den ich in die Hand gedrückt habe, bin ich hingerannt und so. Vielleicht, weil man halt auch einfach so wissbegierig war und alles, was mit Musik zu tun hatte, mit Underground, alles aufgesogen hat wie so ein Schwamm. Deswegen war für mich gefühlt so die 90, also wenn die Leute über die goldenen 90s reden oder 90er Jahre, das kann ich so für mich unterschreiben. Ich hatte das Gefühl, dass Bremen extrem lebendig war an ganz, ganz vielen unterschiedlichen musikalischen Fronten. Und wie gesagt, wir sprechen hier jetzt mit Sven. Mörser gibt's immer noch, aber da gab's ja damals halt auch Bands wie Carol und Acme und solche ganzen Geschichten. Das war für mich leider, leider auch immer die Sache zu spät geboren. Sistral, oder, ne? Und diese ganzen Beat-Geschichten, diese Garage-Rock-Sachen, da war ich dann nicht alt genug für. Ja, ich habe halt immer nur irgendwie also ich will nicht sagen als Konsument, ich habe ja auch selber Musik gemacht und habe da auch meine Eindrücke draus gezogen, aber so richtig mein Weg, irgendwie Teil einer gewissen Subkultur oder Subszene zu sein, den habe ich irgendwie nie so richtig gefunden. Was nicht heißt, dass ich das nicht alles mitgenommen habe, alle Platten hatte und das zu allen Shows gegangen bin. Das habe ich gerne gemacht, aber ja, die 90er Jahre waren schon. Ey, vielleicht kommt es mir auch so vor, weil wenn man jung war, ist irgendwie alles neu und alles ist irgendwie sehr, sehr prägend. Und ich habe das dann natürlich nochmal ganz, ganz, ganz spät mit Manta erlebt. Ne? Mhm. Die Band Gibt es so in der Öffentlichkeit, oder naja, die gab es ja eigentlich sofort in der Öffentlichkeit, aber so, wir haben angefangen, so die erste Platte kam jetzt vor 10 Jahren raus, 2014, und ich hatte das Gefühl, dass es für den Sound, also ne, da sind wir jetzt natürlich mehr oder weniger gefühlt in der Gegenwart, aber eine ganz, ganz große Szene gab. Wir waren dann mit der ersten Platte bei Swart Records, das war so ein Label, da haben die Leute zu der Zeit, Beast Milk haben da vorher eine Platte rausgebracht, die sich dann stilecht auch direkt aufgelöst haben. Das Label hatte einen riesigen Hype und die Leute, das war so ein Label, da haben die Leute die Tonträger von dem Label gekauft und erst auf das Label und dann auf die jeweilige Band geguckt. Gefühlt, so war das, ne? Und da gab es halt total viel, so, ne? Deswegen hatte Manta es auch in Anführungsstrichen vielleicht leicht, weil es mit einem richtigen, vielleicht wie es damals bei W-Farm hatte, ne? Mit einem richtigen Sound, glücklicherweise zur richtigen Zeit,
ja,
gefühlt am richtigen Ort zu sein, obwohl wir uns ja auch sofort international aufgestellt haben und so. Aber das war das erste Mal, dass ich in meinem Leben gefühlt hatte, so, ey, ich bin hier Teil von was. Es kommen Magazine auf uns zu, es kommen Konzertveranstalter auf uns zu, die was mit der Band machen wollen. Das kann total cool sein, weil sich da Freundschaften ergeben haben, so Bands, die zu einer ähnlichen Zeit, also Conan oder so ist jetzt zum Beispiel ein paar Jahre älter, aber man hat sich immer auf denselben Festivals gesehen und zwar europaweit, wenn nicht sogar auch weltweit hier in den USA. Inter Arma fällt mir ein, mit denen haben wir unsere erste Tour gemacht, Conan fällt mir ein, mit denen haben wir eine US-Tour gespielt. Irgendwie gab es so 2013, 14, 15 eine riesige Nachfrage nach diesem, auch wenn ich den Begriff für uns ablehne, aber nach diesem so sludgigen, doomigen Sound. Und das war schon geil, das Gefühl zu sein, dass man so eine Infrastruktur hat, so sich so, ich will nicht sagen, sich in ein gemachtes Bett setzt oder Nest, aber irgendwie, man war gewollt. Und das war ein ganz, ganz großer Unterschied zu meiner musikalischen Karriere von den 15, 20 Jahren davor. Das war schon, fühlte sich besser und anders an.
Ja, ich glaub, ja, es ist natürlich, ich sag mal so, ich denke, es gibt natürlich immer solche Szene-Perioden, sag ich mal, ne, auch. Und ja, das mag natürlich sein, dass dieser Sound, den ihr mit Manta gefahren seid, irgendwie Mitte der 2010er dann halt einfach so sein Highlife hatte. In Berlin war auf jeden Fall, für mich war die so richtig als Teil der Szene, als Besucher und nicht in erster Linie als Musiker, sondern auch als Fan sozusagen, war die Mitte der 2000er für mich wirklich die krasseste Zeit und die aktivste Zeit, was Shows angeht. Und man hat natürlich auch gemerkt, als es wieder abgeebbt hat irgendwann. Allerdings habe ich auch hier nochmal Mac zu Wort kommen lassen, wie er die Zeit wahrgenommen hat damals in Berlin mit der, den Satz sage ich jetzt nochmal. Allerdings habe ich auch hier Mac nochmal zu Wort kommen lassen, weil ich auch von ihm wissen wollte, ob nur ich das so wahrgenommen habe zu der Zeit oder ob ihm das genauso ging. Hören wir mal rein.
Na, Mitte der 2000er hatten wir ja natürlich eine geniale Zeit, ne? War Szene total lebendig. Cassiopeia Biergarten war quasi unser zweites Wohnzimmer. Wir haben uns ja auch ständig gesehen, so, ne? Zusammen Shows gespielt, auf Shows gegangen. Dass man das Niveau natürlich nicht die ganze Zeit so hochhalten kann, war irgendwie, ist ja abzusehen, ne? Also es war ja, lief ja ein paar Jahre echt auch gut und ich finde, wie gesagt, dieses Berlin Hardcore Fest kann man wirklich als Indikator für die Berliner Szene nehmen. Ist ja dann auch immer weniger geworden und dann kamen weniger Leute, dann wurden es auch weniger Bands, die gespielt haben und irgendwie, es ist dann so ein bisschen eingeschlafen.
Ja, da hörst du es.
Witzigerweise habe ich das auch so ein bisschen mitgekriegt, weil ich war zu der Zeit, ich habe mich 2004 mit unserem gemeinsamen Freund Dave Bomb, der ja auch Teil der ganzen Nummer war, genau. Ich glaube, so weit kann man gehen, der hat ja uns auch zusammengebracht jetzt als Freunde, Simon und mich, den habe ich da kennengelernt und ich habe ihn immer mal wieder in Berlin besucht und wir hatten auch legendäre Nächte immer in Berlin und der hat mich schon dann auch rumgeführt und da habe ich dann halt auch viele von seinen Kumpels mal gesehen. Es ist nicht gänzlich auszuschließen, dass ich dich sogar mal gesehen habe, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich weiß es nicht, aber er hat mich hier und da mal mit zu einer Show mitgenommen. Er hatte ja dann auch so Jahre, wo er dann so sehr in Anführungsstrichen Klischee auf Hardcore war und dann auch mal Straight Edge für eine kurze Zeit und so. Da habe ich das schon mitgekriegt, dass da in Berlin viel passiert, so Mitte der 2000er Jahre. Das war mir schon immer bewusst und das hatte ich natürlich dann auch wieder, wie so oft, immer nur aus der Ferne beobachten können und war mir bewusst. Ich hatte das auf dem Schirm, ich kannte auch sogar ein paar Leute, aber Teil der Sache war ich in keinster Weise, nicht zuletzt dessen, dass ich sagen muss, dass die Musik mir auch überhaupt nichts gegeben hat und ich damit einfach auch musikalisch null anfangen konnte und auch bis heute mit nur sehr wenigen Sachen aus dem Hardcore-Bereich. Ne?
Ja, Dave auch nochmal ein interessantes Stück. Stichwort natürlich. Du hast es gerade gesagt, er war auf jeden Fall sehr involviert eine gewisse Zeit lang. Er hat dann auch bei Make It Count Bass gespielt und ich habe ja mal eine Tour mit denen gespielt. Das war, Make It Count ist als Band, die haben auch extrem viel gespielt, war auch so eine Berliner Band, die auf jeden Fall so ein Exportschlager war, die auch ein paar Touren mitgemacht haben und so weiter und so fort. Aber die sind so ein bisschen auseinandergefallen und ich will meinen, es war wahrscheinlich eine der letzten Touren, als ich mal ausgeholfen habe an der Gitarre und da haben wir die Band schon so salopp das Make It Count Collective genannt, weil so wenig Originalmitglieder dabei waren und da hat Dave Bass gespielt und der Sänger von Final Prayer hat Vocals gemacht. Mein Kumpel Mario, mit dem ich bei Favorite to Words am Anfang auch bei WFAM gespielt habe, hat Drums gespielt, also das war so Klassenfahrt-Vibe, aber wie dem auch sei, wie Mac schon angedeutet hat, auch da wieder ein super Indikator, das Berlin Hardcore Fest, ja, man hat dann gemerkt, als es angefangen hat, abzuebben auf jeden Fall, also es gab definitiv eine Phase, in der es total geknallt hat und dann, keine Ahnung, zum dritten oder vierten Berlin Hardcore Fest, ja, es haben weniger Bands gespielt, es sind weniger Leute gekommen, es war nicht mehr ausverkauft und diese ganze Showlandschaft hat sich auch drastisch verändert. Es gab auf jeden Fall nicht mehr jede Woche mehrere Shows. So, das ist auf jeden Fall eingeschlafen bis zum gewissen Grad und die Szene ist geschrumpft. Das kann man anders gar nicht sagen. Und woran das?
Glaube ich, aber auch ein normaler Gang.
Wahrscheinlich.
Ich glaube,
ja.
Ne, das ist ja immer so irgendwie. Ja, irgendwann ist denn, ne, ich weiß auch gar nicht, ob man sagen kann, übrig bleibt nur der harte Kern, aber vielleicht entwickeln Leute einfach andere Interessen irgendwann. Du warst ja bisher jetzt nicht, du wohnst ja auch nicht mehr in Berlin und bist da bei jeder Hardcore-Show.
Genau.
So, ne? Und so geht es wahrscheinlich mit vielen Lebensläufen, dass es so Hochzeiten gibt und ich glaube, ich habe das immer beneidet. Ich kann definitiv nicht behaupten, also und das ist mit Manta auch nochmal anders, weil das irgendwie viel professioneller war. Das war nicht von der Szene für die Szene, sondern das war irgendwie anders. Gar nicht negativ gemeint, aber das hatte einen anderen Anstrich, die ganze Nummer. Und ich finde das schon schade, dass ich sowas nicht miterlebt habe, was du jetzt zum Beispiel über Mitte der 2000er Jahre beschreibst. Lass uns über ein anderes Thema sprechen. Ich habe das eben angesprochen, von wegen, es gibt ja auch, ne, es geht nicht nur darum, selber Musik zu machen, sondern es geht natürlich auch, genauso wichtig sind die Leute, die zu den Shows kommen oder irgendwie andere Sachen machen, damit die Szene aktiv bleibt. Wie war das bei dir? Was hast du gemacht, außer selber Musik machen? Hast du selber Shows gemacht? Hast du Sachen veranstaltet? Wie darf man sich das vorstellen?
Also ich hatte auf jeden Fall einen kurzen Ansporn, Shows zu veranstalten und vor allem
unter dem Decknamen Robert.
Und, ja, genau. Vor allem ganz am Anfang direkt. Ich habe ja vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten, dass es in Spandau dieses Punk Meets Metal Festival gab und dass ein ehemaliges Bandmitglied von mir veranstaltet hat. Mario und ich, also den ich auch gerade eben angesprochen habe, Mario, der Schlagzeug mit mir gespielt hat, auch bei Acid Breath. Wir beide sind eigentlich bei so parallel in die Hardcore-Szene reingerutscht, kann man sagen. Wir beide haben extrem viel miteinander abgehangen, haben extrem viel Musik miteinander getauscht und ausgetauscht und und dann sind wir schnell auf die Idee gekommen, ey, lass doch versuchen, hier auf dieser Freilichtbühne in Spandau bei der Zitadelle so ein Hardcore-Festival zu machen und haben das dann versucht, irgendwie über unser ehemaliges Bandmitglied Arnosch auch irgendwie anzuleiern. Das hat auch irgendwie geklappt. Und da haben dann zum Beispiel auch diese ganzen Bands gespielt. Shortage haben gespielt, Aletheia haben gespielt. Ich hatte zum Beispiel auch wie ich vorhin gesagt habe, ich habe ja das ganze Internet nach coolen deutschen Bands abgesucht. Ich habe dann auch einfach Ronin aus Kassel war eine Band, die ich total abgefeiert habe damals, habe ich dann eingeladen auf dieses Festival und habe irgendwie als meine erste Veranstaltung ever war sozusagen ein Open-Air-Festival, war natürlich alles ein bisschen Hanebüchen so, hat aber halbwegs geklappt, weil die Infrastruktur halt glücklicherweise da war. Und ich habe vereinzelt hier und da schon auch versucht, Shows zu machen. Und dann Mitte der 2000er gab es so eine Band aus Boston, auf die ich total abgefahren bin, die auf Tour gekommen sind in Deutschland. Und
schön Beatdown.
Nee, war nicht Boston Beatdown, nee, war so melodischer Hardcore-Kram irgendwie und mit denen habe ich mal im Cassiopeia Cube eine Show gemacht. Cassiopeia Cube war total abenteuerlich. Am Cassiopeia gab es ja noch eine Skatehalle und über der Skatehalle gab es den Cube. Das war einfach echt nur du bist so eine Treppe hochgegangen und warst dann in so einem quadratischen Betonklotz. Ja, und mit nur einem Ausgang klingt auf jeden Fall auch nicht so, als wenn das, also ich kann mir eigentlich schwer vorstellen, dass das total legal war, da drin Shows zu machen, aber ja, da habe ich.
Alter, ich glaube, da war ich mal. Jetzt, wo du das sagst, ich glaube, da war ich mal.
Würde mich nicht wundern, ja. Ja, und da.
Nee, da habe ich auch irgendwas total Obskures gesehen. Er hat auch nicht viele Leute gefasst, nee, oder?
Ach, da haben vielleicht, also 40 Leute reingepasst, vielleicht 50.
Ja, ich hätte jetzt 80 gesagt, aber wahrscheinlich hast du recht, ist noch kleiner, ja.
Es war wirklich, ja.
Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Ja, das war obskur. Da habe ich auf jeden Fall eine Show veranstaltet, das ist total krachen gegangen, weil an dem Tag die öffentlichen Verkehrsmittel gestreikt haben, spontan, war natürlich super.
Jackpot in Berlin.
Absolut, ja, absoluter Jackpot. Ich hab dazwischen immer mal irgendwas versucht, aber so im großen Stil habe ich nicht veranstaltet, aber trotzdem zumindest erwähnenswert, dass meine erste Veranstaltung ein Open-Air-Hardcore-Festival war.
Realer geht's nicht.
Es waren aber auch andere Sachen dabei, es waren auch so ein paar Metal-Bands dabei. Es war so ein bisschen, das war eigentlich genau in dieser Übergangsphase, ne? Ich hatte noch einen Fuß noch so ein bisschen in dieser ganzen, ich nenne es jetzt einfach mal Nachwuchs-Metal-Szene in Berlin und eben mit dem anderen Fuß bin ich gerade so in den Hardcore rein und das Festival-Lineup hat das auf jeden Fall reflektiert.
Wir haben das vorhin, glaube ich, schon mal kurz angekratzt, wenn nicht jetzt hier, was natürlich ein wichtiger Aspekt ist, der angesprochen werden sollte, finde ich, wie, naja, wenn ganz viele, insbesondere junge Menschen zusammenkommen, sehr junge Menschen mit großen Idealen, dann ist natürlich auch Politik immer so ein Ding. Ne? Das ist ja, für viele Subkulturen ist es nicht nur ein großer Teil, sondern nahezu Motor. Ich glaube, so weit kann man gehen. Wie hast du das erlebt? Denn vorweg, ich muss für meinen Teil sagen, dass ich, als ich ein Teenager war, also keine Ahnung, vielleicht ist das jetzt im Nachhinein naiv oder so, aber ich hatte halt einfach keinen Grund, meinen politischen Anspruch in den extrem jungen Jahren schon so zu verschärfen. Denn für mich gab es immer nur eine Sache, das war halt so Nazis raus, so, weißt du, so man macht nichts mit Faschos oder so. Aber ich bin da jetzt irgendwie nie so kleinteilig unterwegs gewesen oder so. Und ich war ja, wie gesagt, auch nicht Teil einer Szene, die sich selber über eine ganz bestimmte Agenda oder Politik definiert hat. Ne? Wie hast du das erlebt jetzt, insbesondere im Hardcore-Bereich, ne? Stichwort Straight Edge oder so, das sind ja nicht ganz unsensible Themen teilweise auch.
Ja, auf jeden Fall. Ja, es war schon so ein bisschen klemmig. Also ich sag mal so, also zum Teil zumindest, Nazis raus war auf jeden Fall Usus, ist klar, relativ basic auf jeden Fall und ich hatte ja dann auch, ich sag mal so, über die Berliner Szene hinaus auch in die ostdeutsche Hardcore-Szene viele Kontakte. Wieso, weshalb, warum, da kommen wir dann noch zu. Aber man hat schon auch, sag ich mal, viel mitbekommen, dass auf Shows gerade im Osten auch Nazis aufgelaufen sind, es Kloppereien gab, Leute aus den Shows geschmissen wurden, Autoreifen zerstochen wurden und so weiter.
Also Hardcore, ne, das ist ja halt auch, ne, du hast auf der einen Seite irgendwie dieses ganz sensible Ding bei manchen Bands, auf der anderen Seite also sehr so dieses ganze Emo-Core, da sprechen wir später auch noch drüber. Aber du hast natürlich das auch so ein Sammelpunkt halt einfach auch für Prolls, ne? Teilweise muss man ganz klar sagen, so dieses ganze Tough-Guy-Ding, da kann ich mir vorstellen, dass hier und da halt auch einfach manche Leute sich verirrt haben, die da natürlich ideologisch überhaupt nicht hinpassen und dann gab es die ein oder andere Boxerei.
Das ist auf jeden Fall der Fall gewesen, ja. Aber grundsätzlich waren die Themen, ja, also das Nazis-Raus-Ding war halt so Usus und da musste gar nicht viel drüber gesprochen worden. Es war einfach eine Selbstverständlichkeit. Aber die anderen Themen waren definitiv, die großen Themen zu der Ära waren Straight Edge und Veganismus und da gab es schon auch wirklich klemmige Leute so. Ich erinnere mich, ich war mal bei einer Bandprobe und irgendwer hat irgendwen aus der Szene angeschleppt. Irgendjemand aus meiner Band hat einen Cheeseburger gegessen und der guckt ihn nur an und sagte, Mörder.
Ja, Classic.
Ja, auf jeden Fall Classic. Ja. Solche Sachen. Man hat schon auch immer mal mitbekommen, dass es irgendwie Stress auf Shows gab. Dann kamen irgendwelche Straight-Edge-Crews sind auf Shows gegangen. Irgendjemand hat sich eine Fluppe angemacht. Ist natürlich nicht gut angekommen. Aber so im Großen und Ganzen.
Direkt Slap-Shot-Style mit einem Hockeyschläger einen in die Schnauze gekriegt. Das, ne, mit der Kippe sofort.
Das wäre natürlich passend gewesen. Aber es gab also so Kleinigkeiten. Aber ich habe das Gefühl, dass das Wasser immer sehr, sehr heiß gekocht wurde und dann, Aber so richtig viel passiert ist nicht. Also es war viel Gelaber auf jeden Fall, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Genau, das interessiert mich so, ne, bevor wir jetzt auf die einzelnen Themen zu sprechen kommen, aber wie politisiert grundsätzlich, wie wichtig war das Thema Politik? Und du sprichst es ja schon an. Es wurde heißer gekocht, als es gegessen wurde, offensichtlich. Ne? Weil, aber das liegt ja natürlich auch daran, dass sich insbesondere junge Menschen oft halt auch über Ablehnungen anderer Sachen irgendwie definieren, und das ist natürlich Teil dieser ganzen Politisierung einer Szene, und ich sag gar nicht, dass das schlecht ist oder so, verstehe mich nicht falsch, ich sag nur so, ich finde es immer schade oder fand es damals schon schade, wenn das einzige, wofür es gut ist, irgendwie sich selber zu definieren und irgendwie so preaching to the choir, so, ne, so Phrasendrescherei, wenn da nicht mehr hintersteht, ist das ein bisschen langweilig.
Ja.
Wie politisch, ja.
Ich sag mal, ich gehe da schon mit. Gleichzeitig aber auch ist es so gewesen, kann ich ganz klar sagen, dass es auch viele Themen waren, mit denen man sich vorher so gar nicht auseinandergesetzt hat. Und auch wenn es Preaching to the Choir ist, ich finde grundsätzlich mit Themen, ich war ja selbst dann auch 10 Jahre Straight Edge, auch wenn jetzt nicht gerade ich das irgendwie an die große Glocke gehangen habe, aber trotzdem überhaupt diesen Lebensentwurf mal mitzubekommen irgendwie, der mir dann einfach in den Schoß gefallen ist. Du weißt bis heute, ich trinke relativ wenig, so. Ich kann mich jetzt nicht erinnern,
peinlich,
weil ich das letzte Bier getrunken habe. Vielleicht auf, also das letzte Mal angedreht war ich nach der NAMM mit dir, so. So viel kann ich sagen, ne?
Viel zu krass.
Ja, aber ja, also ich find's schon auch legitim, dass sich Szenen bis zum gewissen Grad darüber definieren, weil es einfach Lebensentwürfe einem auf den Zettel bringt, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, so. Und ja, keine Ahnung.
Fair enough. Du hast vollkommen recht. Es geht natürlich auch darum, insbesondere jungen Menschen Perspektiven aufzuzeigen, im Sinne von so, hey, hast du dir das mal überlegt oder so?
Alternativen.
Da bin ich natürlich auch immer, genau, so, da bin ich natürlich auch immer Fan von gewesen, verstehe mich nicht falsch. Ich habe natürlich, war insbesondere mit 17, 18, 19, habe ich dann angefangen, extrem viel so Fanzines zu lesen und zu sammeln. Das hat mich natürlich auch enorm politisiert, und das war auch immer ganz klar, dass für mich die Musik, die ich höre, war grundsätzlich links. Das war einfach so. Das war für mich in meinem Leben mal mehr wichtig, mal weniger wichtig, verstehe mich da nicht falsch. Und ich bin dankbar dafür, über so Denkansätze, die ich damals mitgekriegt habe und gelernt habe. Aber am Ende des Tages zählt natürlich, egal ob als junger Mensch oder als älterer Mensch, dass man sich seine eigenen Ideen und Werte und Meinungen schafft. Für mich war jetzt eben grundsätzlich interessant, wie wichtig das Thema Politik überhaupt war. Lass uns mal hören, was Sven dazu zu sagen hat. Und ich glaube, Hanno hat da auch eine Info zu.
Das war alles sehr, sehr, sehr politisch, und es waren viele, viele Themen sehr wichtig. Es herrschte dort eine große Awareness, es gab veganes Essen, Straight Edge war ein Thema, es gab politische Bücher. Dort hinzugehen und einfach nur zu konsumieren und ein bisschen besoffen feiern, war quasi unmöglich. Einfach alles daran wäre diesen Mainstream-Fans zu anstrengend gewesen, und genau das hat diese Szene für mich so interessant gemacht, um wieder eine Art Safe Space zu finden, der ja die Menschen nicht über die Äußerlichkeiten bewertet, sondern eben auf die Werte setzt, auf die politischen Werte.
Ja, hier vielleicht als kurzen Einwurf. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass es, ich meine, Sven spricht ja vielleicht auch über eine andere Ära nochmal. Ja, ich denke mal, es geht hier eher um die 90er.
90er, absolut, ja, ja. Da war viel so Emo-Core unterwegs.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, Mitte der 2000er, glaube ich, war das so ein bisschen so eine Mischszene, weil natürlich durch den kommerziellen Erfolg von Metalcore zum Beispiel auch viele neue Leute mit der Hardcore-Szene in Verbindung gekommen sind. Und man hat es auch so ein bisschen gemerkt, dass es schon so ein, ich will jetzt nicht sagen Clash, aber so ein bisschen, das war so, es waren so zwei verschiedene Seiten einer Medaille irgendwie. Und es war auf jeden Fall möglich, Mitte der 2000er auf Hardcore-Shows zu gehen, sich null für die Inhalte zu interessieren und einfach Spaß zu haben und die Mucke zu genießen, so. Und ja, das ist natürlich vielleicht noch ein bisschen anders als in den 90ern war, aber sehr interessant.
Es ist nicht nur. Ja, es kommt natürlich auch darauf an, wo du dich, und er hat sich ja sein Umfeld sehr, sehr bewusst ausgesucht, weil ihm dieser ganze politische Kontext offensichtlich sehr, sehr wichtig ist, was ich nachvollziehen kann. Und das, was er sagt, hat natürlich Hand und Fuß. Wenn du denn dann nur hinkommst und Party machen willst und Eimer saufen, dann bist du dann natürlich falsch aufgehoben. Ja. Und dir wird dann wahrscheinlich auch irgendwie relativ schnell klar gemacht, dass du da nicht weit kommst.
Absolut. Mal schauen, was Hanno dazu sagt. Der andere Hanno.
Also die Szene, mit der ich zu tun habe, ist sehr politisch. Teilweise auch sehr extrem. wo ich mich dann aber auch wieder klar distanziere. Ich mache Musik, mache keine Politik. Das ist einfach so. Und da haben wir uns auch bei uns in der Band einfach geeinigt. Klar gibt es Sachen, die pissen uns alle an. Die kann man vielleicht auch zum Thema machen. Aber ich bin eher, also nicht so der Freund von Politik in der Musik.
Ja, ja, ich möchte natürlich auch ein völlig anderer Ansatz, ne? Dass man sagt so, ja, wir als Band haben andere Themen oder wir möchten uns nicht als, es ist ja mal so zwei Dinge, so weißt du, wie mit Mantra, wir sind ja jetzt auch keine politische Band in dem Sinne, aber wenn du dich mit uns alleine unterhältst, dann haben wir natürlich politische Meinung. Jeder Mensch ist per se politisch, wenn du so willst, ne? Alles ja. ist irgendwie, aber wir haben keine Agenda in dem Sinne und das ist bei Sven ja offensichtlich sehr, sehr anders und ich finde beides völlig legitim, aber ich finde es auch wichtig, dass wenn Bands sagen so, ja, wir befassen uns in unseren Texten oder mit unserer Musik oder wir preachen halt nicht, wir haben keine Agenda oder keine Message in dem Sinne, die wir hier unbedingt verbreiten wollen, wir haben keinen Belehrungsauftrag, so, ich kann das auch nachvollziehen. Ich finde, es gibt Die Grenze wird für mich da gezogen, wo Leute ganz bewusst sagen, so ja, hier spielt Politik überhaupt keine Rolle und hier darf jeder machen, was er oder sie will. Ne? Weil das öffnet natürlich dann irgendwie Grenzen für Leute, die halt einfach so, ja, keine Ahnung, ja, also ich will halt einfach nicht mit Faschos feiern. So, das Klar. ist halt einfach so, ne? Es gibt einfach ganz klare Grenzen und für manche Leute ist es wichtig, diese Grenzen immer zu benennen. Für andere Leute ist es halt einfach sagen, ja, es gehört für mich. Es ist vielleicht auch gefährlich zu sagen, es gehört zum Selbstverständnis, aber trotzdem ist es für mich nicht Grund genug, meine Texte zum Beispiel immer konstant politisch zu gestalten, in dem Sinne so von wegen Nazis raus oder dies oder das oder jenes. So, ne? Es ist für mich, keine Ahnung, aber ich weiß nicht, wie das bei dir und deinen Bands war.
Ich würde sagen, es hat schon eine gewisse Rolle gespielt, aber keine übergeordnete. Ja, es gab bei WFAM zum Beispiel gab es Texte, die schon politische Hintergründe hatten bis zum gewissen Grad und auch sozial, ich sag gerne auch sozialpolitische Gründe, ja, irgendwie so oder weißt du.
Klar, das gibt es natürlich, das gibt es bei mir auch so, aber jetzt das, was Svenja beschreibt, ist ja sehr, sehr gezielt, da geht es um ganz bestimmte Themen. Was waren die Themen? So, was, wenn wir jetzt zum Beispiel von WFAM sprechen oder von den Bands, mit denen du dich umgeben, du warst selber Straight Edge. Straight Edge war offensichtlich ein großes Thema.
Nee, Straight Edge war zum Beispiel für mich in meiner Mucke überhaupt kein Thema. So, Straight Edge war so eine rein persönliche Sache. Ich bin noch nicht auf Shows gegangen mit dicken Xen auf meiner Hand oder irgendwas. Das habe ich mir alles geklemmt. Das war wirklich einfach so ein. Das ist mir, wie gesagt, so ein bisschen so in Schoß gefallen als Lifestyle, ohne dass ich darüber mich jetzt total krass definiert hatte. Ich habe mir so ein paar Straight-Edge-Bands auch angehört, aber ich fand zum Beispiel auch jetzt so Platten zum Beispiel, auf denen es nur um Straight-Edge ging als Thema sozusagen, auch relativ öde. Ja, hatte ich so eine, klar, ganz am Anfang.
Kann
als
ich mir vorstellen.
Ja, ist es ja auch so. Weißt du, also klar, ganz am Anfang, als ich quasi da so reingerutscht bin, habe ich mir auch Mucke angehört, die irgendwie, oder so ganz spezifisch Straight Edge Bands, die thematisch sich irgendwie um dieses Thema auch die da so rumgekreist sind, aber es ist natürlich schnell erschöpft, wie oft und auf wie viele Art und Weisen kann man sagen, ey, zu viel Drogen, zu viel Saufen und Kippen rauchen ist doof, so, ja, also ich meine, das hat man ja schnell begriffen, hat also auch dann in meiner Musik keinen wirklichen Einfluss gefunden, und ich würde sagen, dass eher, wenn es so politische Einflüsse in den Texten gab, dann entweder hat es irgendwie gerade was mit dem politischen Zeitgeschehen zu tun und das ist ja, ich glaube, haben wir bestimmt letztes Jahr irgendwann mal in einer Folge drüber gesprochen, dass ich irgendwie, dass wir gerade einen Nightmare-Text geschrieben haben an dem Tag, an dem der Krieg in der Ukraine losging und der war, obwohl es nicht geplant war, dann enorm davon beeinflusst. So, weißt du, wie ich meine? Aber also es sind so Sachen, es sind vielleicht eher so Sachen, die im Alltagsgeschehen auch auf politischer Ebene passieren, die einen dann manchmal einfach genug treffen, dass man das irgendwie in Texten verarbeitet, aber in der Regel ist es kein nichts, was wir uns auf eine Flagge geschrieben haben oder eine Flagge, die wir im Wind geweht haben.
Wollte ich sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Texten, die man schreibt, weil man irgendwie beeinflusst ist von dem, was man sieht, hört, miterlebt und halt einer ganz klaren Agitation, / Agenda. Das ist für mich ein großer Unterschied. Alter Vater, man sieht, es wird kleinteilig, aber das ist ja auch gut so. Wir haben uns hier viel vorgenommen. Wir wollen wirklich in die Tiefe gehen. Wir haben noch viel Redebeiträge von unseren Kollegen, die hier heute mit dabei sind. Wir haben auch noch viel zu sagen, Alter. Vieles haben wir noch überhaupt nicht abgegrast. Wir haben jetzt schon, alter Vater, hier, was ist jetzt, in gute 90 Minuten oder so sind wir schon dabei.
Fast zwei Stunden.
Ich würde sagen, ja, wir machen jetzt hier einen Cut und ja, in einer Woche, Knock on Wood, kommt dann die nächste Folge, beziehungsweise der zweite Teil von Stirbt die lokale Szene. Und wir haben noch sehr, sehr viel auf dem Zettel, aber ja, ich glaube, bevor wir das jetzt hier in so einen 4-Stunden-Epos ausarten lassen, machen wir hier einen Break, Cliffhanger. Und ja, geil geht's weiter, wie immer.
So ist das, Hanno, lass dir gut gehen.
Lass es dir gut gehen, Simon, bis bald. Tschüss.
Ciao.
Serve one master. That is destruction. Simon, ich muss ganz kurz eben pissen. Ich bin 30 Sekunden wieder da, okay? Aua, es tut schon weh.
Autschi.
Noch was essen eben schnell, oder was?
Nee, ich packe nur ein Tape aus.
Achso, okay. Sag Bescheid, wenn es weitergehen kann.
An sich kann es jetzt weitergehen.